Damit herzlich willkommen zur Folge 88 der KulturpessimistInnen. Ich bin natürlich Erik und ich begrüße im Abstandsstudio in Potsdam die liebe Becky.
Moin Jua.
Und den Christopher.
Bitte enjoyt jeden Moderator, jede Moderatorin gleichwertig in diesem Podcast.
Ja, und zu Beginn der Folge haben wir natürlich wie immer unsere Feedback-Kategorie. Deswegen kommt jetzt die Feedbacky von Feedback und Community Interactions und bringt uns eure Zuschriften mit. Was hat denn die Community für Zuschriften gesendet?
Du möchtest sagen, Feedback und Community Interactions, die Abteilung, ja, in der ich meine Pixel hin und her schiebe?
Ja.
Mhm, okay, ja, fühle ich, nehme ich an, diese Rolle. Zumal ja heute Erik moderiert, weil er in der letzten Episode, unserem Jahresrückblick, seine Saalwette verloren hat. Und dementsprechend übernehme ich natürlich gerne den Feedback-Teil. Bevor wir überhaupt irgendwas hier nennen, eine Wiederholung unseres Aufrufs kommt in die Lounge. Also ich habe mich jetzt auch damit angefreundet, dass es umbenannt wurde von Lounge in Lounge. Meinetwegen heißt es jetzt so. Ist eine Telegram-Gruppe, in der wir mit einigen Film- und Serienfans unterwegs sind, uns gegenseitig Tipps geben, uns gegenseitig kommentieren, wie uns irgendwas gefallen hat. Natürlich auch ein bisschen Feedback zur Sendung einsammeln, zu den Themen der Sendung, was es halt so geben kann. Und das findet ihr in den Shownotes, einen Link, auf den klickt ihr einfach drauf und dann kommt ihr rein und genau, da freuen wir uns auf euch. Insgesamt, also die letzte Sendung, die ja unser Jahresabschluss war, viele haben sich über die Gewinne gefreut, die sie gewonnen haben, die auch ganz bestimmt diesen Monat verschickt werden. Also wir sind jetzt soweit. Ich habe hier, neben mir steht ein großer Karton mit Versandtaschen, damit die guten DVDs und wie heißt das, Blu-rays und Bücher auch unversehrt bei euch ankommen.
Ach, das sind Bücher. Das ist spannend. So, ich weiß gar nicht, wie die heißen.
Da wird es jetzt bald losgehen mit dem Versand und dann, ja, ein paar wurden schon persönlich übergeben und die anderen kommen jetzt per Post. Es gibt noch ein paar weitere Kommentare zum Jahresabschluss. Ich habe jetzt nicht alles rausgesucht, was in der Lounge so gesagt wurde. Es war viel. Aber auf Blue Sky gab es ein bisschen Feedback. Der Stefan Stuckmann, seines Zeichens Showrunner von der Serie Jugend, die Christopher gepickt hatte im Jahresrückblick.
Platz 8.
Genau. Der hat sich nämlich gemeldet und sich gefreut, dass sie auf Platz 8 gelandet ist und auf Platz 1 der besten deutschen Sitcoms, weil Christopher ja diese Kategorie gewählt hatte.
Können wir jetzt Stefan Stuckmann als Freund der Sendung bezeichnen?
Ich würde sagen, das tun wir ab jetzt. Ja. Oder Stefan?
Grüße gehen raus, Freund der Sendung.
Also wenn du mal wieder eine Serie machst, Stefan, wir sind da. Dann hat der Markus, der Trusted System Markus, der war enttäuscht, dass in meiner Top-Liste The Substance nicht dabei war. Da wollte ich nur reagieren und berichten, dass ich ihn mittlerweile gesehen habe. Ich muss mich ja an Horrorfilme immer ein bisschen rantasten und da er aber ja nun für die Oscars nominiert war und ich mir ja mal vornehme, alle Oscars-Filme zu gucken, habe ich auch diesen Film gesehen. Steve hätte am liebsten eine GoPro aufgestellt, die mich dabei filmt. Aber es hat sehr geholfen, vorher drei Podcasts zu hören, die ihn komplett durchspoilern. Und ja, ich habe ihn gesehen, ich fand ihn gut. Ich war erst noch ein bisschen verstört, bin dann aber noch eins hochgegangen in meiner Bewertung. Und ja, kann man machen, kann ich empfehlen. Ich glaube, man kann das auch ganz gut gucken, wenn man gar nicht so sehr diesen Body-Horror gewöhnt ist. Weil ich finde, es ist am Ende halt alles so absurd, dass es sich gar nicht mehr so wie echter Body-Horror anfühlt.
Ja, vielleicht noch ein Satz von mir dazu. Also ich finde es schon krass, also wenn man sich sowas wie Akira anguckt, da denkt man ja immer, ja, so ein Body-Horror, das geht ja bloß in Anime. Aber sie haben dieses Anime-Body-Horror-Level schon ganz schön krass auf Schminke und Make-up übertragen. Mhm. Das ist schon krass.
Sehr schön, so viel zu The Substance. Dann hat noch der Thomas von Schöner Denken, der ja auch zu hören war im Jahresrückblick, hat nochmal unsere Folge geteilt mit dem schönen Slogan, der Kult bis Jahresrückblick ist Kult. Ich finde, das sollten wir irgendwie in unsere Tagline in Zukunft aufnehmen. Genau, und Steffi, Rudelbildung, die ja auch zu hören war, schreibt als Höreindruck sozusagen, wie ich die ganze Zeit den Podcast höre und denke, ach stimmt, das war ja auch noch. 2024 war wirklich ein gutes Serienjahr. Das war ja auch unser Fazit des Jahresrückblicks, dass das Serienjahr wirklich ausgezeichnet war. Ja, das habe ich da so viel jetzt erstmal von den Sachen, die ich rausgegriffen habe. Danke an alle, die den Jahresrückblick so fleißig in den sozialen Netzwerken geteilt haben, bei Blue Sky, bei Instagram, wo auch immer ihr wolltet. Vielleicht habt ihr ihn auch in eure WhatsApp-Status gepackt. Genau, also vielen Dank dafür. Er wurde wieder gut gehört und das macht uns natürlich froh, weil das ja eine Sendung ist, in die wir ganz schön viel Zeit und Arbeit investieren. Also jetzt können wir beschwingt ins Serien- und Filmjahr 2025 starten. Und damit zurück zu Erik.
Jo, genau. Und ich überleite direkt zu Christopher, der uns jetzt in das Thema der Folge einführt, nämlich Severance auf Apple TV Plus.
Genau, also die Effekte habe ich leider nicht vorbereitet, aber ich mache es jetzt einfach mit dem Mund.
Ja, das ist eh viel lustiger.
Ja. Ding. Die Arbeiterin ist von ihrer Arbeit getrennt. Nicht nur emotional, sondern auch existenziell. Was sie tut, wozu es dient, wem es nützt, bleibt ihr verborgen. Die Arbeit ist fremd, abstrakt, beinahe unheimlich. Und am Ende wird die Arbeiterin selbst zum Produkt, funktionalisiert, fragmentiert, kontrolliert. Die Bosse in der oberen Etage, sie sehen alles, lenken alles. Und sie schrecken nicht davor zurück, Gewalt einzusetzen, wenn sie Revolution fürchten. Aber ich schweife ab. Wir wollen heute nicht über das Kapital und Karl Marx reden. Heute geht's um Severance, insbesondere um die zweite Staffel. Die ist, im Gegensatz zum zweiten Band vom Kapital, tatsächlich spannend. Aus der Taufe oder Traufe, das ist ein Insider, gehoben von Dan Erickson und mit Ben Stiller, erzählt Severance die Geschichte von Mark S., Dylan G., Irving B. und Halle R., vier Angestellte der mysteriösen Firma Lumon Industries. Was erstmal wie ein normaler, langweiliger Bürojob aussieht, ist in Wahrheit ein großes Experiment an den Angestellten selbst. Denn sobald sie den Fahrstuhl beim Kommen und Gehen betreten, wechselt ihre komplette Persönlichkeit. Die Innis kennen nur das Büro. Sobald sie dieses verlassen, übernimmt wieder ihre ursprüngliche Outie-Persönlichkeit. Für die Outies das Paradies. Sie müssen nur kommen und gehen, bekommen von der Arbeit nichts mit. Für die Innis eine persönliche Hölle, in der sie vom ersten bis zum letzten Tag ihres Lebens gefangen sind. Mark S. oder Mark Scout, wie er draußen heißt, ist unser Hauptcharakter. Nach dem Tod seiner Frau sucht er Vergessen und findet es in der Severance-Prozedur. Ihm gegenüber sitzt Halle R., die sich, Spoiler, als Tochter des, wie alles bei Lumen, äußerst mysteriösen und bedrohlichen Firmenpatriarchs herausstellt. Zwischen Mark und Halle entflammt eine zarte Romanze. Aber wer jetzt an einen Roman von Doris R. Thomas denkt, liegt falsch. Im Zentrum steht das große Mysterium. Was macht Lumen eigentlich? Was ist Cold Harbor? Und warum kann Adam Scott rennen wie Tom Cruise? Diese und viele andere Fragen klären wir heute für euch. Erik S., Christopher und Rebecca VDM. Kultbess geht jetzt los. Der beste Podcast. Erik ist hier. Christopher ist hier. Becky ist hier. Du.
Aber warum sind wir hier und nicht hot?
Das muss ja im Deutschen auch funktionieren.
Okay, okay.
War das gerade das Punitive Singing der Kultpass-Hymne?
Ja, genau.
Im Prinzip müssen wir das wahrscheinlich jetzt so sagen. Yeah. Christopher, ein kleiner Applaus. Das war nice.
Danke, danke, danke.
Ja, das war sehr nice.
Jetzt musst du wieder reden, Erik.
Ich würde mich nur dafür aussprechen, dass wir Becky Miss Becky nennen, weil sie ist ja die Head der Community Interaction.
Das, okay.
Und die Head-Personen heißen ja immer Mister oder Miss. Ja. Nee, du bist, also der das Thema einführt, moderiert doch auch durch das Thema weiter.
Nein.
Nein.
Na klar,
nein.
So ist es doch immer.
Da bleibt einfach nicht viel Moderation bei dir übrig. Aus deiner Wette raus gefuschelt.
Was ich ja immer beim Christian so gut finde, ist dieses Vorverständnis. Und ich finde, nachdem die erste Staffel vor 3 Jahren das muss man sich echt mal ins Gedächtnis rufen, dass die erste Staffel 3 Jahre her ist. Ja, ist es vielleicht angebracht, mal das Vorverständnis so abzuklopfen? Wie seid ihr an die Serie rangegangen? Wann habt ihr die Serie überhaupt das erste Mal gesehen, die erste Staffel? Habt ihr die zum Release geguckt? Habt ihr sie zwischenzeitlich geguckt? Habt ihr sie jetzt erst geguckt? Becky, wie ist da dein Stand?
Also wir haben sie damals zum Release geguckt. Die erschien ja auch damals schon wochenweise. Was, glaube ich, für diese Serie auch einfach perfekt ist, weil sie ja so einige Mysterien enthält, die sich nach und nach entfalten oder auch nicht. Und das bietet sich ja dann immer an, sowas so wochenweise zu releasen, damit die Leute, die zuschauen, auch ganz viel Zeit haben, sich über die Mysterien Gedanken zu machen und Social Media mit diesen Gedanken zu fluten. Genau, also wir haben es damals wochenweise geguckt, sehr geliebt. Ich würde behaupten, ich war damals noch nicht ganz so deep drin in den ganzen Theorien und so weiter wie dieses Mal. Also jetzt zu Staffel 2 habe ich mich voll reingeworfen, habe alles auf Social Media konsumiert, was es dazu gibt, habe mich mit meinen ArbeitskollegInnen dazu ausgetauscht und habe jedes Meme mitgenommen, würde ich behaupten. Habe ich natürlich nicht. Christopher wird wieder eins finden, was ich noch nicht kenne und sich dann wundern, dass mir das in diesem vollen Internet nicht über den Weg gelaufen ist. Genau, ich habe jetzt aber nicht nochmal die erste Staffel geschaut und ich habe auch nicht in Vorbereitung noch den Severance Podcast gehört, den ja Ben Stiller und Adam Scott gemeinsam rausgebracht haben, kurz vor Beginn der zweiten Staffel. Und das heißt, ich musste so ein paar Dinge wieder auffrischen. Aber ja, ich glaube, das hat ganz gut geklappt. Ich fand, die ersten Folgen haben sich gut geeignet, um wieder reinzukommen. Und ich muss sagen, die letzte Episode der ersten Staffel habe ich gefühlt noch vor Augen, als wäre sie gestern gewesen. Also die war, habe ich gemerkt, die hat sich wirklich in meinen Kopf und, wie sagt Christoph immer, auf meine Netzhäute gebrannt. Also an die erinnere ich mich noch ausgezeichnet. Sogar so doll, dass ich gestern kurz dachte, die wäre erst diese Staffel gewesen.
Ja, Christopher?
Same. Nein, also ich habe es natürlich mit Becky gemeinsam geschaut. Ich bin jetzt auch, wir haben das geschaut, wie es Gott wollte zum Release. Jede Woche eine Folge, ganz
wie
normal.
Wie es Gott wollte oder wie es Scott wollte?
Wie es Scott. Nein, wie es Ben Stiller wollte. Ich habe zum Vorverständnis, ich habe noch ein bisschen ich habe die komplette erste Staffel sozusagen des offiziellen Severance Podcasts gehört. Das ist quasi ein Podcast offiziell von Apple TV Plus, wie sie es ja auch schon bei The Foundation gemacht haben, wo Ben Stiller und Adam Scott mit wechselnden Gästen, hauptsächlich andere SchauspielerInnen und Beteiligte an der Produktion, Folge für Folge besprechen. Der wurde jetzt in Vorbereitung auf die zweite Staffel veröffentlicht. Erstmal alle Folgen der ersten Staffel nachbesprochen, was ich durchgehört habe. Dann habe ich so ein bisschen den ADHS-schen Fokus drauf verloren und glaube, ich habe noch so ein paar Folgen dann der zweiten Staffel noch nachgehört. Habe also noch ein paar mehr, glaube ich, Hintergründe zur Entstehung und den Gedanken dahinter im Kopf. Zum Beispiel, dass die Idee zu Severance Dan Erickson kam, als er in einer Türenfabrik gearbeitet hat, was natürlich als Easter Egg hier in der ersten Folge der zweiten Staffel aufgegriffen wurde. Aber so ist mein generelles Vorverständnis.
Ja, ich war damals vor 3 Jahren ja auch sehr, sehr gehuckt von der Serie. Also vor allen Dingen, weil sie so einen interessanten Mix gefahren sind, schon in der ersten Staffel so eine Mischung aus Workplace-Comedy, die aber sehr, sehr schnell mysteriöse und wirde Anklänge hat, wo man sich schnell da reinbegeben kann, auch wenn ich damals noch nicht so sehr in dem Subreddits und jeden Thread und so lesen Game drin war. Hat mich die Serie schon sehr, sehr beeindruckt und hat mich wirklich gezeigt, was Apple TV-Serien so alles können. Und ja, aber ich musste die Serie nochmal rewatchen im Vorlauf, weil ich habe echt gemerkt, dass 3 Jahre sehr lang sind und ich mich an einige wichtige Plotpoints doch nicht mehr so erinnert habe. Hab dann immer die Folgen nochmal nachgeguckt und den Podcast dazu gehört. Und dann habe ich jetzt auch noch während der zweiten Staffel, weil sie die dann auch noch zu Gast hatten, noch den anderen Podcast entdeckt, We Know Severance, was so ein Fan-Podcast ist. Mhm. Da habe ich jetzt noch mal sporadisch in die eine oder andere Theorien- und Folgenbesprechungsfolge zu den großen und wichtigen Folgen aus Staffel 2, zu denen wir natürlich auch noch kommen werden, gehört. Und das Subreddit gelesen. Und ja, da geht natürlich einiges ab bei der Serie. Da ist einiges los, einiges an zu entdecken. Und was ich schon in der ersten Staffel toll fand, ist, dass sie auch ein Tempo vorlegen und dass sie auch schnell Sachen einlösen. Und ich finde auch, dass sich das in der zweiten Staffel wieder bestätigt. Also, oder mal so gesagt, der Unterschied in Tempo, wenn man von Silo kommt und in Severance reingeht, das kann schon, also das ist wie 30er-Zone Fußgängerzone zur Autobahn mit 200 km/h entlang plätten.
Mhm.
Ja. Genau, das ist so mein Vorverständnis. Aber bevor wir ins Thema weiter einsteigen, wollen wir vielleicht mal noch den Christopher einspielen, weil wir haben nämlich auch in die Community hier reingefragt, wie ihr die Staffel so fandet und auch nach Audiokommentaren gebeten, falls ihr uns etwas einschicken wolltet, und das hat der Christopher gemacht. Und
nein. Dann musst du gleich mal erklären, wer das jetzt ist. Nicht mein Inni.
Der Christopher Grüner, der Physik-Christopher.
Der Physik-Christopher.
Hallo, liebe KulturpessimistInnen. Hier ist der Christopher und ich wollte euch meinen kurzen Eindruck zur zweiten Staffel Severance mitteilen. Da ich die erste Staffel erst gesehen hatte, als sie komplett draußen war, hat mir das dieses Mal wahnsinnig Spaß gemacht, durch den wöchentlichen Veröffentlichungszyklus auf Reddit mitzurätseln, die kleinen Hinweise zu sammeln und zu lesen, auf welche verrückten Theorien andere kommen. Meine Highlight-Folge war tatsächlich Episode 4. Ich fand ganz toll, was Irvings Charakter für eine Wandlung durchmacht, vom Beginn der Serie bis zu diesem Punkt, wie er von dem hörigen Einser-Schüler immer mehr Richtung Fakte, System abdriftet, war fantastisch. Ich finde, diese Staffel hatte auch einen guten Mix aus Geheimnisse lüften und neue Geheimnisse aufmachen und wiederum über andere Dinge uns im Unklaren zu lassen. Das Beste am Staffelfinale war für mich der Konflikt zwischen Marks Inni und Marks Auti. Bis jetzt hatten die beiden noch wie ein Team für mich gewirkt. Und jetzt geht es aber ums nackte Überleben für die beiden. Und da hat jeder natürlich das eigene Leben eher im Fokus. Und dann trieb mich noch während der Folge die Frage um, ob Miss Cobell eigentlich auch diese geile Tanzchoreo von Milchick aufgeführt hätte, wenn sie noch Floor Manager gewesen wäre. Jetzt bin ich aber erstmal gespannt, wie ihr so die zweite Staffel fandet, und freue mich sehr auf die Folge dazu. Tschüss!
Ja, danke Christopher. Und ja, das habe ich mich natürlich auch schon gefragt. Also, wie wäre Harmonie Cabell tatsächlich mit der Situation? Was hätte sie gemacht, wenn Mark Holdhaber abgeschlossen hätte? Ich glaube, sie hätte vielleicht die Eagan-Hymne gesungen und mehr nicht.
Es ist ja, die Eagan-Hymne ist ja, also wie ich jetzt gelernt habe, nicht tatsächlich bewusst, es gibt wohl ein anderes Lied, was die gleiche Melodie verwendet, aber es ist ja auch die Melodie des Steigerliedes. Mhm. Und ich stelle mir so einen Chor, wie bei damals, als die letzte Zeche geschlossen wurde, ein Chor von Kohlekumpeln vor, aber es sind alles so Büroarbeiter, aber aus mysteriösen Gründen auch mit Kohle verschmiert, die in diesem Büro sich aufbauen und dann mehrstimmig die Hymne singen.
Vielleicht werden die bei ihr nicht mit Kohle verschmiert, sondern mit diesen Chemikalien aus der Chemiefabrik.
So salzverkrustet. Ja, genau. Oder sind Kinder.
Ich hätte jetzt gedacht, also ja, die Kohleindustrie, das wäre bei uns das Ding, aber in Severance ist es ja natürlich klar, die Ziegen- und Pharmaindustrie.
Pharma im Sinne von Farm, nicht von Pharmazeutik.
Ja, Landwirtschaftsindustrie, die werden alle in diesen Farm-Outfits, Gwendolyn Christie anhatte, gekommen und hätten da mit Erde und Stroh und Fäkalien beschmiert gesungen.
Ja. Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Aber da reden wir natürlich von einer Harmonie Cobain, die sich noch gefreut hätte, dass Mark Cognabo abschließt. Und das hat sich ja auch gewandelt im Laufe von Staffel 2. Deshalb sollten wir vielleicht da jetzt mal ein bisschen reingehen. Ich glaube, wir haben am Ende ganz viele Fragen, die jetzt noch so im Raum stehen, über die wir so ein bisschen philosophieren wollen. Aber vielleicht reden wir vorher ein bisschen über die Sachen, die sich so gezeigt haben in unseren Augen im Laufe von Staffel 2. Also die schon als geklärt gelten vielleicht.
Da möchte ich auch noch direkt einen Punkt aufgreifen, den Christopher auch im Audiokommentar hatte, dass sie schon Antworten geliefert haben und auch neue Mysterien. Und ja, ich möchte es mal beispielhaft machen an dieser Helena-Helly-Geschichte. Mhm. Weil das war ja so ein Ding, was sie so als Staffel-Opener-Mystery reingesetzt haben. So von wegen, die kommen alle wieder runter auf den Severed Floor. Sie haben ja diese ersten beiden Folgen auch so interessant konstruiert, dass sie sozusagen zwei Spiegelbilder sind, zwei Seiten einer Medaille. Also die erste Folge ist nur Innies, die zweite Folge ist nur Outies und sie laufen so zeitparallel. Und dann kam schnell auf Reddit die Theorie auf, das ist doch gar nicht Helly, die da ist, sondern Helena Egan in ihrer Outie-Form, die da unten ist. Und da wurde viel hin und her spekuliert und hin und her diskutiert, was denn dafür spricht und dafür spricht. Und bei anderen Serien hätte ich das mir total gut vorstellen können, dass sie das Mysterium bis zum Staffelfinale hinausziehen und dass das jetzt die große Staffelantwort ist, die sie bringen. Und dann lösen sie eben halt schon in der vierten Folge auf. Und ich finde das richtig gut, dass sie so ein Tempo vorlegen.
Und ich fand es auch so schön, da gab es ja dann auch im Nachklapp einige TikToks und YouTube-Videos, auch glaube ich aus der Pressetour, wo quasi die Schauspielenden, aber auch Ben Stiller so dazu befragt wurden. Ja, und diese ganze, also habt ihr zum Beispiel mit Absicht es so gemacht, dass Helena dann erstmal überlegen musste, wie sie den Computer anmacht und so. Und die haben sich ja so gefreut über jedes Detail, was die Fans gefunden haben, was sie als Easter Egg sozusagen reingesetzt hatten, als kleine Spur, um auf die Spur zu kommen, dass es Helena ist und nicht Helly. Das hätten wahrscheinlich Menschen, die das erst in der letzten Folge von so einer Staffel aufklären wollen, vielleicht auch nicht mit so vielen Details angedeutet. Also ich finde, da treffen sie wirklich so ganz genau dieses gute Maß zwischen, wir geben euch viele Hinweise, wenn es sich demnächst auch aufklären wird, und wir setzen nur so den einen oder anderen Hinweis, wenn wir euch damit noch in die Staffelpause schicken und ihr noch ein bisschen drüber nachdenken müsst.
Ja, und dadurch, dass sie dieses Fass aufgemacht haben, ist natürlich jetzt in jedem Moment der Punkt, wo man sich fragt, haben sie das nicht wieder gemacht? Also es war ja dann am Ende, ich erinnere mich an die Diskussion zum Ende der Staffel hin, wo es dann wieder darum ging, ist es jetzt wieder Helena, ist es noch Helly? Also sie haben, sie haben jetzt nochmal ein Fass aufgemacht mit, man kann im Grunde niemandem vertrauen, weil man jetzt nicht mehr sicher sein kann, dass drinnen nur die Innies und draußen nur die Outies sind. Und es war ja im Grunde auch ein Spiegelbild der letzten Staffel, wo die Innies draußen waren und jetzt ist ein Outie drin.
Stimmt, das war ja quasi das Staffelfinale der letzten Staffel, als die Innies alle die Rolle der Outies eingenommen haben. Ah, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Sehr gut.
It's like poetry, it rhymes.
Ja, viele sagen ja mit diesen ganzen Mysterien, das sei jetzt das Twin Peaks unserer Zeit, diese Serie hier, ne?
Da würde ich gerne mal einsteigen.
Das hat sogar Tim in Freakshow gesagt.
Ja, aber nur weil Tim etwas in der Freakshow sagt, ist es ja nicht automatisch wahr und korrekt.
aber es ist auch nicht automatisch falsch. Es ist erstmal im Raum.
Es steht erstmal im Raum und ich würde dagegen halten, dass Twin Peaks nochmal eine ganz andere Ebene von Avantgardismus hatte. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so abstrakt wird, wie David Lynch etwas abstrakt machen würde, dass ganze Folgen nur aus Träumen bestehen oder dass wir sehr lange Szenen bekommen, wo Leute rückwärts tanzen. All das, was hier gemacht wurde, ist natürlich auch mysteriös, aber es hat immer noch so eine konkrete Form. Und das ist das, was Twin Peaks oder beziehungsweise alles, was David Lynch gemacht hat, anders macht, nämlich dass vieles auch keine konkrete Form mehr hat, sondern nur noch durch Atmosphäre und Interpretationen existiert.
Und auch es eigentlich keine Auflösung gibt, ne? Das würde ich noch, also immer wenn er was auflösen musste, war er ja eigentlich nicht zufrieden damit, dass er das auflösen musste und wollte ja am liebsten nie auf Fragen antworten von, was hast du denn damit gemeint und warum hast du das gemacht, da hat er sich ja am liebsten einfach fies grinsend zurückgelehnt bei irgendwelchen Interviews und gesagt, Entschuldigung, die Frage.
Zum Beispiel, was ich glaube, was David Lynch nie machen würde, ist so Easter Eggs einzubauen, woran man schon Sachen erkennen kann, die er als Mysterium hintereinbaut. Also David Lynch, wenn David Lynch Severance machen würde, dann würde er nicht quasi sagen, ja, und dann lösen wir auf, dass Halle eigentlich Halle R ist, umgekehrt, dass Halle R Helena ist, und dann baue ich schon mal so kleine Easter Eggs ein, woran man das erkennen kann, sondern dann würde er oder gar keine Auflösung haben, sondern das würde sich in so einer Zwischenwelt befinden. Und ich glaube, das ist, und natürlich auch David Lynch, es war viel spiritueller. Und das ist natürlich hier eine Serie, die überhaupt nicht spirituell in diesem Sinne ist, schon ein sehr Sci-Fi-lastig ist.
Ja, wobei man inhaltlich natürlich fragen kann, wie viel Spiritualität ist da vielleicht schon. Also ich habe auch schon in Podcasts gehört, also in Vino Severance, dass sie Lumen als so eine Art Corporate Sekte gesehen haben, mit diesem Gründermythos und dieser Hochstilisierung und zum Teil religiöse Motive. Das ist schon da drin.
Ja, aber das ist, glaube ich, quasi, da geht es denen um die Arbeitsweise von Sekten und nicht einer tatsächlichen Spiritualität, die dahinter steht.
Ich glaube, es geht eher darum, da tauchen wir vielleicht auch schon ins erste große Thema der Serie ein. Ich glaube, mit diesem Vergleich zu Sekten, den ich auch unbedingt sehe, geht es eher darum, zu zeigen, dass Corporatism und dass die Arbeitswelt und der Kapitalismus eigentlich wie Sekten funktioniert.
Ja.
Und nicht um uns zu zeigen, das ist eine Sekte und in der gelten folgende Mysterien oder so, sondern das ist tatsächlich, und ich glaube, da werden wahrscheinlich wenig Leute widersprechen, dass das Hauptthema dieser Serie ist und dass das sie auch so modern macht, dass es geht um den Kapitalismus, der wie eine Sekte seine ArbeiterInnen quasi auffrisst und zu nur noch Teil des Kapitalismus macht und ihnen jegliches Sie-Selbst-Sein sozusagen wegnimmt, weil jedes Stück, wo sie mehr sie selbst sind, macht sie weniger zu einem folgsamen Arbeiter-Zahnrad im System.
Ja, also tatsächlich hat Marx auch dazu was geschrieben und das würde ich sagen ist...
Marx jetzt, nicht Marx.
Ja, aber ihr merkt, die Connections sind ganz bewusst da. Marx S und Marx mit X. Vielleicht könnte der so wie Art Malcolm X benennt sich dann Marx in der nächsten Staffel von Marx S in Marx X um und dann ist es noch viel näher an Marx dran. Also was ich sagen wollte ist, bei Marx gibt es, ich habe den Abschnitt nochmal gestern nachgelesen, einen Abschnitt über entfremdete Arbeit. Also wie der Arbeiter sowohl von der eigenen Arbeit als auch vom Produkt der Arbeit entfremdet wird, so dass er das quasi gar nicht mehr als Produkt seiner Arbeit wahrnimmt und dass das umso stärker wird, umso mehr Masse produziert wird. Und bei Severance gibt es ja in der ersten Staffel, sagt ja Mark S. zu Halle, als sie ganz frisch war, wo sie fragt, was machen wir eigentlich, er sagt, the work is important and mysterious. Und das ist ja, glaube ich, auch so ein Kernsatz von Severance, dass sie nicht wissen, was sie tun, aber sie sind der Meinung, dass sie etwas unglaublich Wichtiges tun. Und das ist ja im Grunde auch, wovon alle anderen ausgehen. Also auch die, die nicht gesevert sind, sagen immer, das ist das Wichtigste der Welt, das wird passieren. Und wenn man das jetzt mal auf seinen eigenen Arbeitsalltag überträgt, gerade wenn man in so einer Corporate-Struktur unterwegs ist, wo es teilweise wirklich darum geht, dass eine PowerPoint-Präsentation sich so anfühlt, als wäre es das, also man weiß gar nicht, warum ist die wichtig, was wird mit ihr gemacht, aber es ist das Wichtigste auf Welt, dass diese PowerPoint-Präsentation rechtzeitig fertig gemacht werden muss. So liegt, was Leute tun, dass sie am Wochenende arbeiten, dass sie nachts arbeiten, dass sie sich überarbeiten, um Sachen zu tun, die eigentlich komplett banal und im Grand Scheme of Things unwichtig sind. Ich glaube, das ist das, was in Severance dann auf diese sehr tatsächliche Ebene abgehoben wird. Also was in der tatsächlichen Welt nur metaphorisch passiert, passierte tatsächlich. Und ich glaube, das ist auch der Kern von Severance, da Severance sagt, wir sind schon alle gesevert. Also die moderne Arbeitswelt führt eine Severance durch, nur halt noch nicht so tatsächlich wie in Severance. Aber da würden gerne alle Kapitalisten im weitesten Sinne drauf hinarbeiten.
Man merkt ja auch an sehr vielen verschiedenen Figuren, dass die werden ja sozusagen alle verarscht, mehr oder weniger. Mhm. Also wir haben zum einen natürlich mit Harmony Korbel die ganze Geschichte, was sie in dieser Staffel rausgebracht haben, mit, dass sie sozusagen Severance mitentwickelt hat und erfunden hat und den Chip entwickelt hat und alles Mögliche und die Prozedur. Das macht auch noch mal einiges klarer, warum sie hier an manchen Stellen ist und warum sie in der ersten Staffel was gemacht hat. Also das ergibt sich alles irgendwie als logisches Bild. Also zum Beispiel, warum sie denn den Severed Floor betreibt und warum sie so dahinter ist, Petis Chip zu bekommen und warum sie so zum Beispiel mit diesem Mr. Grainer irgendwann mal diskutiert, ja, sie hat ihn nicht erkannt, das heißt ja, dass die Prozedur funktioniert. In der ersten Staffel hängt der Satz noch so ein bisschen in der Luft, aber mit diesem Reveal wird das alles sehr viel klarer, warum das eigentlich so drin ist. Also auch wieder dieses Ansätze setzen zu Antworten, die sie später bringen. Und wer natürlich auch irgendwie noch total overgescrewt wird, finde ich, ist Milchick, der so total in so einer Mittelmanager-Rolle eingesetzt wird. Und ich finde auch, es ist eigentlich ein Textbook Glass Cliff. Oder wie würdet ihr das sehen?
Was ist das?
Eine Glass Cliff ist ja dieser Moment, dass, wenn eigentlich schon klar ist, dass irgendwie Probleme auftreten und also dass es sozusagen destined to fail ist, und dann wird da eine Minderheit reingesetzt. Also entweder eine Frau oder eine Minderheit oder eine schwarze Frau oder in dem Fall eben ein schwarzer Mann, wo sie dann sozusagen ihn scapegoaten können, ja, dass es ja sozusagen seine Schuld war, obwohl es ja sozusagen destined to fail war. Weil,
glaubst du, dass sie gedacht haben, dass es destined to fail?
Ich würde schon sagen, dass das mit den Events nach der ersten Staffel und gerade mit dem Finale der ersten Staffel, glaube ich, sie haben ihn schon bewusst in den Hot Seat reingesetzt, würde ich sagen. Also das alles aufzukehren, was da an Problemen jetzt im Nachhinein entstehen könnte, ist eigentlich, finde ich, war klar, dass es eine schwierige bis unmögliche Aufgabe sein wird.
Aber woran machst du das fest? Also, dass es hinten raus klar ist, dass es, also mit dem Wissen des Finales, dass es nicht geklappt hat, aber woran machst du fest, dass sie das am Anfang auch so gedacht haben?
Ich finde auch, er hat keine Supportstruktur mehr. Also Harmony Korbel hatte am Anfang sowohl diesen Mr. Craner als Sicherheitstypen und eben Mr. Milchick als Floorworker, der sozusagen die Human Resources Zwischenschnittstelle hatte. Und dann ist Mr. Grainer weggebrochen und dann hat Milchick ja sozusagen schon die Mr. Grainer Rolle mit übernommen. Und jetzt muss er quasi ja auch noch die Rolle vereinen und auch noch mit die Harmony Korbel Rolle übernehmen.
Aber er hat dafür Miss Hohang bekommen.
Die andere, ja, POC in dieser Struktur.
Miss Wang, Miss Schmang.
Was meinst du damit?
Ich habe das Gefühl, dass sie auch da bewusst jemanden gewählt haben, der ganz klar einfach wegen Alter und Berufserfahrung natürlich das ganze Thema noch nicht so abdecken kann, wie es nötig wäre, um die Abteilung gut am Laufen zu halten.
Aber also ich verstehe, was du meinst, aber das geht ja gegenläufig zu dem, wie sie sich dann verhalten haben. Also ich denke jetzt an Mr. Drummond und die Leute in diesem Observation Room, die immer die Monitor überwacht haben, die ja schon sehr investiert daran waren, dass das funktioniert. Also es gab ja niemanden, der so dann so sagt, ja gut, das wird eh nicht klappen oder ich glaube eh nicht mehr dran oder interessiert mich nicht, sondern alle waren ja zu 100% in diese ganze Geschichte investiert. Und dann wundert es mich, dass sie dann gleichzeitig davon ausgehen, dass es schief geht.
Ich würde eine Synthese eurer Argumente versuchen. Ich glaube nicht destined to fail, aber schon im Sinne von, sie wissen, es ist eine extrem schwere Aufgabe und es kann sein, dass sie scheitert. Und dann hat man sehr easy jemanden, auf den man die Schuld abschieben kann. Und ich finde, das wird zum Beispiel ziemlich deutlich in diesen Personalentwicklungsgesprächen, die Milchik im Laufe der Zeit hat, wo es darum geht, wie er sich verbessern kann und wo eigentlich deutlich wird, was sie ihm da an Mitteln mitgeben, um sich zu verbessern, ist nichts, womit er seine Aufgabe besser machen würde, sondern es sind nur Dinge, die ihn mehr ins System bringen würden, ne, mit er soll seine Sprache verändern, er soll, da geht's ja ganz viel um diese, dass er so andere Worte verwendet für Dinge, dass er Dinge beim Namen nennt, die in der Corporate eher umschrieben werden mit so Fun-Begriffen, die sich nur dafür ausgedacht werden, dass man gar nicht mehr weiß, worum es eigentlich geht. Und da habe ich schon das Gefühl, dass es ein bisschen darum geht, dass er im Zweifel am Ende auch die Verantwortung oder die Schuld auf sich nehmen würde, wenn es nicht klappt. Also, dass man eher versucht, ihn klein zu halten, damit hier Mr. Drummond und so nicht von Mr. Egan bestraft werden am Ende.
Und gleichzeitig, glaube ich, ist es auch ein Versuch, jemanden dorthin zu setzen, der kontrollierbarer ist.
Ja.
Also Miss Corbell, dadurch, dass sie ja offen, also das wissen die ja wahrscheinlich, diese Prozedur erfunden hat, hatte ja sehr viel Autorität und hat die auch ausgestrahlt. Und ich glaube, sie wollten dann nach Miss Corbell jemanden dorthin setzen, wo sie davon ausgegangen sind, dass sie den leichter kontrollieren können. Plus dann Miss Huang, die sie wahrscheinlich auch gedacht haben oder tatsächlich auch leicht kontrollieren konnten. Und das dann natürlich gegenläufig war, wie Mr. Milchik sich dann aufgeführt hat und wie er sich gegeben hat vom Habitus her. Und ich glaube, dass es gibt ja da natürlich auch noch so eine Race-Relations-Frage, weil es gibt ja diese eine Szene, wo das Board quasi über die Assistentin, die nur so einen Knopf im Ohr hat oder vorgibt, einen Knopf im Ohr zu haben, ihm vom Board so eine Gemäldesammlung überreicht, wo quasi die Geschichte von Keir Egan nacherzählt wird, aber alle Figuren sind schwarz. Also
der so, Blackface Keir Egan.
Genau, ja. Blackface Keir Egan, beziehungsweise so eine Art von DEI, also dass man sagt, ja, wir sind als Company, sind wir total divers und wir wollen, dass das, und das ist aber eigentlich nur so eine Geschichtsklitterung, was eigentlich überspielt, dass es trotzdem ein alter weißer Mann war. Mhm. Also was ja Firmen, sag ich mal, bis vor ein paar Monaten vorgegeben haben zu tun, dass sie sagen, ja, wir sind super divers und das ist hier unser Workforce, aber eigentlich, wenn man das wirklich sich tatsächlich anschaut, die Realität, waren es trotzdem alles alte weiße Männer, die Fäden gezogen haben, aber man will das so ein bisschen also übermalen, wortwörtlich. Ja. Und ich glaube, das hat ihnen dann nicht gepasst, dass er sich, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass so die Klischees über schwarze Menschen in der Welt, die ähnlichen sind wie in unserer Welt, sehr untypisch für einen schwarzen Mann verhalten hat, indem er sehr distinguiert gehandelt hat. Und ich glaube, das hat ihnen nicht gepasst, weil es nicht in ihr Weltbild von einem schwarzen Mann gepasst hat.
Und deshalb, also weil ich schon meinte, ne, er und Miss Huang sind sozusagen die beiden obvious POC-Personen, die irgendwie im Corporate-Apparat unterwegs sind. Und ganz am Ende die Marching Band, die ja eine fast komplett von Schwarzen besetzte Marching Band ist.
Aber glaubst du nicht, dass das Mr. Milchik war?
Ja, unbedingt. Also ich meine jetzt eher aus Perspektive der Serienschaffenden, dass sie sich sehr, sehr viel dabei gedacht haben, genau diese beiden Personen und am Ende die Marching Band, für die es ja auch, also da gibt es ja auch viel Hintergrundgeschichte, dass das ja auch die Marching Band von einer eher von Schwarzen besuchten Universität in den USA ist.
Und HBC nennt man das, Historical Black College.
Genau, und dass sie deshalb auch ausgewählt wurden, weil sie das sind, weil auch das ja viele Bilder, übliche Bilder, die man so von Marching Bands im Kopf hat, unterläuft und so weiter. Und ich glaube, dass es eine ganz bewusste Entscheidung war, dass das quasi, also wenn ich jetzt die Marching Band als einen Charakter sozusagen zähle, dass das die drei obvious POC-Charaktere in der Serie sind.
Ja, und dass halt Mr. Milchik ja am Ende der Staffel ja rebelliert und quasi sagt, nein, ich werde mich nicht verändern und ich werde jetzt quasi meinen Stiefel durchziehen, dann bewusst sagt, okay, und jetzt mache ich hier eine Performance, die einerseits zu mir passt, weil ich halt Tänzer bin, also tanzt ja gerne, aber auf der anderen Seite auch meine meine, also etwas von mir quasi von der Außenwelt hier reinbringt,
ja.
Finde ich sehr gut. Trotzdem, man hätte gemerkt, das war viel, sehr vieles geskriptet, diese Kirgin-Figur, die dann rein und rausgetragen wird. Aber er revoltiert quasi über diesen Ausdruck seiner eigenen Sozialisierung, in der er sich aber trotzdem nicht verändert und trotzdem noch vieles seiner eigenen Persönlichkeit mit drin behält. Also er sagt, okay, ihr wollt den schwarzen Mann haben, dann bekommt ihr den schwarzen Mann, aber nicht so, wie ihr wolltet.
Genau, und er schlägt sich halt trotzdem nicht auf die Seite der Innis. So, er ist ja nicht der, der am Ende denen bei der Flucht verhilft oder sowas, sondern er erfüllt theoretisch weiterhin seinen Job, nur eben auf seine Art und Weise.
Ja,
ja, also dieses in diesem Badezimmer eingesperrt sein, kann man, glaube ich, auch als wieder symbolische Metapher sehen, dass wie er in der ganzen Staffel eben in dieser Mittelmanagement-Rolle eingesperrt war. Also, dass er sozusagen, er leistet ja total viel. Also, er arbeitet sich ja sozusagen den Arsch ab mit, dass er ständig irgendwo mit dem Motorrad noch hinknallen muss, um Sachen zu regeln und ständig irgendwie über Gänge hin und her rennen muss und sich umziehen muss, um alles Mögliche zu erledigen. Aber er bekommt quasi null Anerkennung dafür, sondern er bekommt von oben immer nur mit der Peitsche ab und
von unten revoltieren die Innis.
Und die Kritik. Und von unten ist er sozusagen das Ventil, das erste Symbol für die Unterdrückung, was Lumen ja eigentlich auf höherem Level macht.
Ja. Ja, ja.
Wobei er natürlich dann auch so ein bisschen zum Teil Sachen an sich hat, also zum Beispiel dieses Lächeln.
Was damit?
Wo man einfach sagen kann, das ist schon ein bisschen icky, also dieses Lächeln, was seine Augen nicht erreicht,
das ist eine Maske,
was er immer wieder macht. Ja. Das ist schon sehr. Ich möchte einmal kurz hier Tremel Tillman Liebe ausschütten für dieses Schauspiel und mein Unverständnis nochmal ausdrücken, was ja schon an einigen anderen Stellen kundgetan wurde von anderen. Wieso hat Hollywood den jetzt erst entdeckt und erkannt, was er kann? Also er wird jetzt zum Beispiel auch in letzten Mission Impossible Film auftauchen. Also seine erste große Rolle sozusagen nach Severance. Und davor hat er ja, ich habe noch mal auf Wikipedia geguckt, das ist Mini-Artikel, weil er kaum was davor gemacht hat. Also unverständlich, das ist so ein Talent.
Er ist zu alt für The CW und Marvel und er ist zu jung, um quasi diese Samuel L. Jackson-Rolle einzunehmen. Und ich glaube, dazwischen ist es quasi ein Niemandsland für viele nicht stereotyp weiße Männer. Also das etwas Ähnliches hatten wir ja mit der Hauptfigur aus hier dem Scorsese-Film mit Leonardo DiCaprio.
Lily Gladstone. Hier ist doch gerade auch ein neuer Film
rausgekommen. Genau, die ja gesagt hat, so nach dem Motto, das wäre jetzt mein letzter Film gewesen und wenn der nicht geklappt hätte, dann hätte ich aufgehört zu Schauspielern.
Ja.
Und das ist ja eine Native American Woman, auch in so einem Middle-Aged-Alter. Und ich muss mich an, wer hat nochmal die Hauptrolle bei The Good Wife gespielt? Die hatte mal sowas gesagt, dass es halt ein gewisses Alter gibt bei SchauspielerInnen, wo man einfach vergessen wird von Hollywood und dann so irgendwann dann 10 Jahre später wiederentdeckt wird. Und das bei ganz, wo es ganz viele Schauspieler gibt, wo man sagt, wo Juliana Margulis, wo es ganz,
heißt sie nicht Mark Goals?
Ist auch egal. Wo es ganz viele Schauspieler gibt, wo man denkt, ach, stimmt, die gab es auch noch. Wo war der eigentlich die letzten 10 Jahre? Und das ist halt ganz häufig, ja, die wurden halt einfach nicht gecastet, weil die zu alt waren für die jungen, dynamischen Rollen und zu jung für die alten, in Anführungsstrichen, alten Rollen. Oder da noch nicht rein wollten.
Wobei das, glaube ich, wieder eher tatsächlich ohne das bin zu gendern ein Schauspielerinnenproblem ist. Also ein Problem, was eher Schauspielerinnen haben. Also
ja, und halt nicht weiße.
Die weißen Typen, die kriegen ihre 40s mit 50s Rollen immer ab.
Ja, aber schwarze Männer?
Ja, bei schwarzen Männern ist es auch schwierig. Oder bei nicht weißen Männern.
Mhm. Ja, genau. Also das ist, glaube ich, das Problem, dass man bei diesen nicht stereotyp weiß männlichen Rollen entweder jemand sehr Junges, sehr Dynamisches, sehr Kraftvolles haben möchte oder also Hollywood möchte das, oder jemanden, der so die Mentorenrolle, die Gandalf-Rolle einnehmen kann. Hm. Und ich glaube, wenn man das jetzt statistisch auswerten würde, wann welche dieser Schauspieler wie viele Rollen bekommen haben, dann gibt es bestimmt so eine schöne Wanne von, okay, es steigt auf, sie sind auf dem Peak ihrer Karriere mit so Mitte 30, dann auf einmal Abfall und sie tauchen Mitte 50 wieder auf, wenn sie dann überhaupt noch Schauspielern. Und das ist wahrscheinlich jetzt auch bei ihm der Fall.
Ja, und dann können sie diese ich nenne es mal Morgan Freeman-Rollen.
Mhm. Genau.
Weil dann wird, glaube ich, klar, was ich meine. Diese Morgan Freeman-Rollen können sie dann spielen.
Oder Nostalgie.
Diese getragenen, schlauen, weißen mit einem S-Männer, mhm, die sozusagen als, ja. Ich glaube, der Trope heißt dann eher Magical Negro oder sowas. Mhm. Den gibt's ja noch. Und ja, genau, Morgan Freeman, der dann halt immer wieder als Gott oder sonst was auftritt.
Gott, solche Rollen. The most magic role.
Ich nutze das jetzt als Überleitung, ja, goldene Überleitung, das Alter, dass wir über das Alter gesprochen haben, um nochmal kurz zu Miss Wang zurückzukommen, die ja offensichtlich sehr viel jünger ist als die anderen Charaktere in der Serie. Aber korrigiert mich, wenn ich falsch liege, sie ist auf einer Ebene mit Milchik, oder? Die sind nicht übereinander.
Also ich hatte das so verstanden, dass sie jetzt die Position von Milchik hat.
Ah, dann ist sie quasi, sie ist quasi nachgerückt, weil er auf, okay, aber wie auch immer, die sind auf jeden Fall in so einer Art mittlerem Management, haben wir es jetzt genannt. Mhm. Genau, und sie, also man könnte auch, also sie ist ja so kindlich, es gab ja zwischendurch Theorien, dass sie vielleicht auch ein geklontes Kind von Mark und Gemma sein könnte oder sowas. Also die ist schon noch sehr jung und ich fand ganz spannend, sie wird ja am Ende quasi weggeschickt, bevor das große Finale kommt.
Ja.
Ist selber, glaube ich, unglücklich darüber, weil sie natürlich auch dort Karriere machen wollte und ja auch den ein oder anderen Schritt im Laufe der Serie gemacht hat, um diese Karriere voranzubringen. Vielleicht formuliere ich als Frage. Hattet ihr auch das Gefühl, dass Milchik bei allem Kabbeln, das die beiden untereinander hatten, am Ende froh war, sie wegschicken zu können, um sie zu schützen vor dem, von dem er wusste, dass es jetzt kommt?
Nee.
Nee. Nein, ich auch nicht.
Ich hatte das ganz, ganz stark. Vielleicht könnt ihr in den Kommentaren uns schreiben, was ihr, wie ihr das seht. Ich hatte schon das Gefühl, dass da dann die Solidarisierung plötzlich eingesetzt hat.
Ich glaube, da kommt mir gerade der Gedanke dazu, dass das wieder ein ganz perfides Ding ist von Lumen, dass sie das so angesetzt haben, dass sie eben zwei Minderheitenrollen in Positionen haben, die sich dann dadurch, so wie sie angelegt sind, natürlicherweise bekabbeln.
Ja.
So ähnlich wie dieses, was man ja in der realen Welt immer hat mit den Frauenrollen, wo viel zu wenig dafür gekämpft wird, mehr Frauenrollen zu schaffen, sondern dass so ein System, so eine Dynamik dann entsteht, dass sich die Frauen untereinander bekämpfen, um die eine Frauenrolle zu kriegen.
Mhm. Mhm. Ja, das glaube ich auch.
Oder dass zwei Frauenrollen in einer Serie sich nicht verbünden dürfen, sondern immer Feinde sein müssen.
Ja, genau.
Bei Miss Wang hatte ich noch die Interpretation mittlerweile, dass man kann ja auch sagen, dass die Innis nur so alt sind, wie sie drin sind sozusagen. Also, dass jemand, der nur 2 Jahre ein Innie hat sozusagen, das ist zwar ein erwachsener Körper, aber vielleicht ist da ja eine geistliche Entwicklung bei den Innis in den älteren Körpern ja auch noch nicht so weit. Wie würdet ihr das sehen?
Gebe ich dir definitiv recht. Es ist, also ich glaube, am deutlichsten wird es bei Dylan, der, glaube ich, ja schon sehr wie zumindest ein Teenager agiert. Und auch so was die Beziehung zwischen Helly und Mark angeht, sie auch sehr teenagerhaft sind. Und der ja der Einzige, der da so ein bisschen rausfällt, ist Irving, wo ja schon viele sagen, der ist schon viel länger gesevert und der war vielleicht mal, hatte mal die Rolle von Mr. Milchick und weiß das gar nicht mehr und wurde zurückgesetzt. Aber alle anderen verhalten sich ja, also ich würde sagen, zumindest wie pubertierende Teenager. Und dass sie auch so da kommt noch dazu, dass sie ja nichts von der Außenwelt kennen und von so Sachen wie einer Fingerfalle oder einem Porträt von sich selber ja sehr fasziniert sind. Und ich glaube, das macht dieses Kindliche aus.
Oder einer Waffelparty, die dann aber so weird ist in diesem Wing of Perpetuity und dann tanzen da komische Figuren, während man die Waffel isst. Ja.
Ich glaube, also ich denke jetzt gerade das erste Mal drüber nach, angeregt von euch, finde ich eine sehr gute Theorie und könnte für mich zusammenlaufen mit der ganzen Lumen versucht, die besten Arbeitenden zu erschaffen Theorie, weil stellt euch vor, das ideale Konstrukt könnte sein, man kann Menschen züchten, / klonen, und muss sie gar nicht mehr erwachsen werden lassen, sondern man kann sie schon als Teenager dann endlich severn und zum Inni machen, der dann da arbeitet. Genau, also das ist ja dann irgendwann in meinen Augen das Ziel, dass man es schafft, irgendwann nur noch Innis zu haben, die für einen arbeiten. Aber man muss ja trotzdem Menschen finden, die sich zum Inni machen lassen. Und wenn man die auch noch klonen könnte und nicht so viel Zeit verstreichen lassen müsste, bis die erwachsen sind, sondern schon früher einsetzen kann. Und das darf für diese Theorie sozusagen Miss Huang ein bisschen ein Testobjekt ist, als jetzt eine sehr junge Person, die man dort reingebracht hat.
Da ist eine Frage, war Miss Huang gesevert?
Schwierig.
Gute Frage.
Weil ich glaube nämlich eher, die war nämlich in diesem, also Miss Corbell ist ja quasi in diesem Kult aufgewachsen.
Ja.
Und ich glaube, das ist bei Miss Huang ähnlich. Man könnte natürlich sagen, sie ist vielleicht von Geburt an gesevert, also dass sie mehrere Persönlichkeiten hat, aber keiner davon ist eine organisch gewachsene Auti. Mhm. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass sie gesevert war.
Ja, wenn sie auf der Milchig-Rolle ist aus der ersten Staffel, vielleicht beinhaltet ja die Milchig-Rolle auch, dass man nicht gesevert ist, um einfach einen gewissen Überblick zu halten, zu bekommen, den man nicht hat, wenn man nur Inni und nur Auti ist.
Ja. Ja. Jedenfalls, das Kinderarbeitsthema wird ja auch in der Cobell-Episode.
Deine Lieblingsfolge, Erik, habe ich gehört.
Nee, das wollte ich nicht damit ausdrücken, aber lass uns erstmal auf dem Inhaltlichen bleiben.
Ja.
Also, ja, genau, darauf wollte ich nämlich auch noch kommen, dass Lumen ja sozusagen einen gewissen Track-Record hat, ja, von Kinderarbeit und das mit diesen Isamel ja natürlich da auch nochmal ein ganz anderes problematisches Fass aufmacht.
Ja.
Was die Arbeit, die Kinderarbeit-Geschichte davon.
Und so wie ich Lumen das verstanden habe, war ja die Motivation von Miss Corbell, diese Severance Procedure zu erfinden, weil sie anderen Kindern dieses Leid ersparen wollte. Das war ja für sie ein Akt von Gnade, quasi gesevert zu sein, weil man halt als Kind nicht in dieser furchtbaren Fabrik arbeiten muss, was, glaube ich, man in diese Richtung führen kann von, schafft man es, das System aus innen heraus zu reformen. Mhm. Also sie will quasi, also Severance ist für sie eine Reform dieser Kinderarbeit, ohne aber das Prinzip der Kinderarbeit in dieser Lumenwelt anzugreifen direkt.
Plus, diese Arbeit in ihrer Fabrik ist ja eine, die sich auch sehr stark körperlich äußert. Die sind ja da alle krank geworden von diesem Äther und früh gestorben und so weiter. Und das lässt sich ja nicht wegsevern sozusagen, sondern du hast dann die Arbeit in der Fabrik nicht, aber hast mit den körperlichen Sachen trotzdem zu kämpfen als Auti. Mhm. Das sind, glaube ich, so Sachen, über die sie nicht genug nachgedacht hat, als sie das Ganze erschaffen hat.
An der Stelle ist es ja auch wieder ein interessantes, wie sie es gebaut haben sozusagen, weil ich glaube, es ist ja zuerst, dass Milchick sagt, hier, ja, Miss Huang, du darfst jetzt übrigens zur Winterzeit Fellowship gehen und das ist der nächste Schritt in deiner Karriereentwicklung. Und danach kam die Folge mit Miss Corbell, wo sie erklären, was das eigentlich ist, diese Winterzeit Fellowship und ob man da überhaupt sein will. Mhm. Ja, dann nochmal eine andere Frage.
Da ganz spannender Lore-Fun-Fact. Eben, ihr wurde ja gesagt, dein Bett wird dorthin gebracht. Und es gibt ja in der ersten Staffel eine kurze Erwähnung von Rickon, der ja erzählt, dass er das ja gut findet, wenn, also er hatte irgendwo gehört, dass es wichtig ist, dass ein Kind von Geburt an schon alle seine Betten hat. Habt ihr das noch im Kopf?
Nee.
Also er erzählt das irgendwie, als es da um die Geburt geht und um das hier, dass Devon schwanger ist. Und er meinte, ja, hat irgendwann gehört, also man sollte von Anfang an alle Betten für ein Kind haben. Und das sollte auch immer alles in einem Raum sein, sodass das Kind quasi schon den ganzen Lebensweg sozusagen aufgezeichnet bekommt. Und dann sagt Mr. Milchick nämlich, als er Miss Huang zur Winter Type Fellowship, ist das?
Ja.
Schickt, your bed will be transferred there. Also dass das wohl was Rickon mal gehört hat, wohl Teil der Egan-Lore ist, dass das so ist. Was er auch dazu noch darauf einzahlt, dass Rickon ja wohl, so gehen ja manche davon aus, so eine Art Propagandamaschine für die Lumon-Lore ist, ohne das selber zu wissen und dass er, und das ist ja quasi einer der großen Mysterien, die noch nicht aufgelöst wurde, dass er vielleicht eine geseverte Ziege ist.
Ja, über zu den Ziegen kommen wir gleich auf jeden Fall nochmal.
Ich würde das Thema jetzt eigentlich gleich noch mit dem Menschenrechten zusammenbinden.
Ja.
Ich glaube, da kommen wir gerade von Kinderarbeit ganz gut hin.
Ja.
Das, was die Frage ist, was Menschenrechte für Innis sind, das hast ja, glaube ich, du mitgebracht, Becky, und was den Mensch zum Mensch macht.
Ja. Ich finde, das ist halt vor allem jetzt in Staffel 2 nochmal viel klarer. Also es ist natürlich in Staffel 1 schon angelegt und besonders in der letzten Folge. Aber es wird jetzt halt in Staffel 2 viel stärker ausbuchstabiert und der große Konflikt dahinter deutlich gemacht. Denn, und da habe ich auch mich selber erkannt oder ertappt, ja, weil ich habe mich schon, deshalb, ich fand es spannend, Christopher, dass du vorhin in der Einleitung gesagt hast, unsere Protagonisten sind Mark S., Haley R., Earth und Bird. Also quasi die Innies. Ich habe schon eher die Outies als Empathieebene gehabt. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich schon ein bisschen dieses Gefühl von, das sind halt die Richtigen und die anderen sind ja nur so angedockt hatte. Und das ist eigentlich sehr gut, dass diese Serie mir das vorführt, dass es ein bisschen Quatschdenken ist, weil wie soll man es machen? Ja, wir haben jetzt quasi Mark Scout und Mark S., zwei Personen im gleichen Körper, die nicht parallel bestehen können oder vielleicht schon, das wissen wir noch nicht, ob das eventuell möglich ist. Das ist ja dieses Prozedere, was die, deren Namen ich vergessen habe, die Frau,
Regabi.
Die Regabi macht, vorschlägt, dass man das auch irgendwie integrieren kann. Aber gehen wir jetzt erstmal von zwei unterschiedlichen Persönlichkeiten aus. Hat die eine der beiden jetzt weniger Rechte auf diesen Körper? Hat eine der beiden Personen mehr oder weniger Rechte, Entscheidungen über das Leben zu fällen und darüber zu entscheiden, ob das Leben eher im Inni- oder im Outi-Leben stattfinden soll? Welche der Liebe, die diese beiden Personen fühlen, hat mehr Recht, gelebt zu werden? So, das sind natürlich die großen ethischen Fragen, die dann irgendwie zusätzlich zu dem ganzen Kapitalismus-Thema aufgemacht werden. Und wo ich tatsächlich richtig viel drüber nachgedacht habe.
Für mich ist die Sache einfach, Max Scout kann sich gehackt legen.
Das, aber
ist, so
hast
ein,
du das
schon, ist so ein Luschi.
Hast du das schon gedacht, bevor es den Dialog zwischen Mark Scout und Mark S. gab? Weil das war ja so eine besondere Szene in der, gleich am Anfang der letzten Folge, dass Mark S. und Mark Scout das erste Mal die Möglichkeit hatten, über diesen Trick mit der Hütte und der Kamera sich miteinander zu unterhalten. Und der Dialog ging ja eigentlich ganz nett los und sie fanden das auch ganz cool, sich zu unterhalten. Und irgendwie waren sie bisher auch so ein Team gewesen und plötzlich wird klar, die beiden Interessen sind ja eigentlich gegenläufig und können nicht beide erfüllt werden. Und so. Und das ist eigentlich erst der Moment, wo ich sauer auf Mark Scout geworden bin.
Also sauer war ich auf Mark nicht, aber er ist halt schon, Mark Scout ist schon so eine, also schon eine Nulpe. Der ja quasi nur als Spielball zwischen Dr. Regabi, Miss Corbell und Devon hin und her wandert und im Grunde ja keine wirkliche eigene Agency.
Na, er ist halt der nie seine Trauer bearbeitet hat, ne? Der hat seine Trauer weggesevert und sich nie intensiv damit auseinandergesetzt, dass diese Trauer da ist.
Ja, und ich glaube,
mach du es.
Also ich finde, das Gespräch am Schluss ist schon, würde ich sagen, ein ein Schlüsselmoment der gesamten Serie, weil es das Problem von Mitleid sehr gut auf den Punkt bringt. Dass Mark Scout ja Mitleid mit Mark S. hat, aber nicht davon ausgeht, dass Mark S. diese gleiche Selbstmitleid für sich empfindet, weil Mark Scout, glaube ich, auch sehr großes Selbstmitleid hat und davon ausgeht, dass Mark S., sein Innie, auch ein großes Selbstmitleid hat, aber nicht verstehen kann, dass Mark S. nicht genauso dieses ja, ich habe keinen Bock drauf, ja, mach mich weg, ich will das gar nicht mehr, sondern der ja wirklich eine Agency entwickelt hat, wirklich kämpfen will und nicht den gleichen Ausweg nochmal wählen will, wie Mark Scout in dem mich gewählt hat. Das ist ja quasi wie so ein Selbstmord auf Raten, dass man sich severn lässt. Und
zumindest, wenn man es aus den Gründen macht, wie es Mark Scout gemacht hat.
Genau, und das finde ich einfach, also ich war so intuitiv, also natürlich, klar, wäre schön, wenn beide weiter existieren können, aber intuitiv habe ich irgendwie das Gefühl, dass Mark Scout selber nicht so wirklich Interesse daran hat, weiter zu existieren. Eigentlich ist es ja, also wenn er es nicht schafft, sich irgendwie selbst da die Trauer zu bewältigen, mit der ganzen Supportstruktur, die er auch hat, er ist ja nicht alleine, er hat ja eine Familie, und eigentlich nur aufwacht, als er denkt, ach, meine Frau ist ja doch wieder da. Ich kann mir nicht so vorstellen, dass diese Beziehung lange weiter funktionieren würde. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser antriebslose Waschlappen.
Jetzt sei mal nicht so fies.
Nein, ich bin.
Der hat halt getrauert.
Ja, der hat nicht getrauert.
Natürlich.
Nein, der ist in Selbstmitleid versunken.
Der hat getrauert. Selbstmitleid ist eine Form von Trauer.
Ja, aber der trauert nicht weiter. Der hängt da so fest.
Ja, weil er sich severn lässt.
Ja, aber das ist auf jeden Fall.
Weil das System ihm vorgibt, ist es besser, die Trauer wegzuschließen, als sich ihr auszusetzen.
Genau, aber selbst im Gespräch mit Mark Scow, mit Mark S., erkennt er ja nicht den Irrweg, den er begangen hat. Also er geht ja immer davon aus, dass Mark S. ihm dienen müsste.
Ich sehe auf alle Fälle, dass das Argument von Mark S., hast du dich überhaupt damit beschäftigt, was diese Reintegration genau bedeutet und was wird mit mir? Und weil das ist ja auch nochmal so ein ethisches Ding. Also das eine ethische Ding ist natürlich, was bedeutet Severance? Aber die Kehrseite des Ethischen ist natürlich, wenn man das zurückdreht, was bedeutet das für die beiden Persönlichkeiten? Und verschwindet da eine oder leben beide weiter und sind so ein bisschen fusioniert wie Steven und Pink Steven, oder wie funktioniert die ganze Geschichte? Und ja, das ist, glaube ich, schwierig.
Ich glaube nämlich, wie Mark Scout sich das vorstellt, ist quasi, er bleibt Mark Scout, kann sich aber an alles erinnern, was sein Innie erlebt hat.
Ja, genau das stellt er sich vor, würde ich 100% unterschreiben.
Und Mark S. stellt sich das genauso vor, findet das aber nicht so geil.
Ja.
Logischerweise. Weißt du, woran mich das erinnert? Die deutsche Wiedervereinigung. ohne Scheiß. Und nee.
Nee, also ich verstehe es, aber ich glaube nicht, dass das im Kopf von Ben Stiller.
Ja, aber es ist ja vielleicht eine universale Metapher, die sich auch darauf anwenden lässt, dass quasi die Wessis, also ich sage das jetzt so, ich bin auch ein Wessi, aber dass die Wessis damals in den 90ern gedacht haben, ja, die sind so dankbar, dass die jetzt quasi wieder in die BRD rein dürfen und an unserem großartigen System teilnehmen dürfen und ach, euch geht's ja so schlecht und jetzt wieder im Koalitionsvertrag. Die marode DDR-Wirtschaft ist zusammengebrochen, ganz von selbst wie so ein Kartenhaus, upsi. Und die Ossis im Gegenzug meinten, also so ein paar Sachen hätten wir schon gerne behalten und wäre echt ganz gut, wenn ihr das quasi von uns übernommen hättet. Aber wir durften, also wir wurden ja quasi überrannt und auf einmal zack, war Treuhand und dann war es vorbei und es ging so schnell, dass wir da gar nicht mitreden konnten. Und dass da man natürlich sauer wird, also dass, wenn wir zurück wieder zu Severance gehen, da Mark S. die Entscheidung, die er am Schluss der Serie trifft, finde ich richtig. Also wir reden gleich nochmal das Finale, aber ich bin absolut auf der Seite von Mark S.
Und?
Ich will mal noch
du erst?
Zwei Sachen aus Podcasts mit einbringen. Und zwar der eine aus We Know Severance, weil ich finde das interessant. Da sind eben zwei Doktors dabei, also zwei Neurologinnen und Psychologinnen, glaube ich, sind das. Und die haben so ein bisschen den Punkt dann aufgemacht, ja, Mark hat das zwar aus Trauerbewältigung gemacht, also er hat gedacht, er kann mit Severance Trauerbewältigung machen, aber wenn er inni, es ist ja sozusagen komplett ausgeschalten. Also so wie das ohne Severance laufen würde, ist ja, du gehst auf Arbeit und hast das vielleicht nicht bewusst auf dem Schirm, deine Trauer, aber du arbeitest sozusagen unterbewusst im Unterbewusstsein in irgendwelchen Subschleifen im Gehirn immer noch an deiner Trauer und kommst da ein Stück weiter, die zu bewältigen. Aber durch das Severance-System fällt diese Ebene ja komplett weg. Und das ist, glaube ich, das, was Mark Scout nicht bedacht hat.
Und was die Erschaffer dieser Technologie auch nicht bedacht haben, was Miss Cobell auch nicht bedacht hat.
Was? Denkst du, sie hat das nicht bedacht?
Wenn sie quasi die Kinder vor dem Leid schützen wollte, indem sie sagt, ihr müsst nicht erleben, was in diesen 8 Stunden passiert. Und die ganzen Sachen, die Kinder aber in der Zeit erleben, körperlich, auch in den, 16 Stunden, die sie nicht arbeiten, in ihnen weiterarbeiten werden, also das hat sie ja nicht bedacht.
Ja. Aber das ist ja dem Lumen ist das ja total bewusst und ich finde das ja auch gut so.
Ja, das ist das Ding. Und das ist ja auch das, finde ich, wo die große ethische Frage eher an. Also natürlich, wir müssen auch ethisch darüber reden, was ist jetzt richtig, oder vielleicht ist das moralisch und nicht ethisch, ist es jetzt moralisch richtig, dass einer der beiden Marx weiterleben darf oder dass sie integriert werden oder wie auch immer. Aber die große ethische Frage ist ja, darf man überhaupt Innis erschaffen, wenn wir eigentlich wissen, dass sie niemals freie Menschen sein können, weil sie immer von dem Goodwill ihrer Autis abhängen werden?
Ist das eine Frage? Also die Antwort ist eigentlich sehr klar.
Genau, ich würde sagen, die Antwort ist sehr klar. Und damit ist halt sehr klar die, also zumindest jetzt ist die Antwort sehr klar. Und deshalb glaube ich auch, dass das ja was ist, was Miss Cobell erst gelernt hat über die Zeit.
Aber andersherum, kann man jetzt die Innis nicht einfach töten? Also, oder ja, ethisch, ja, moralisch gesehen.
Ja.
Und ich glaube, das ist das, wo wir auch quasi wieder auf die obere Metapher der modernen Arbeitswelt zurückkommen. Mhm. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, ja gut, dann machen wir alle Büros zu. Oder anderes Beispiel, Kohle ist schlecht für die Umwelt, das wissen wir jetzt. Wir können aber trotzdem nicht einfach alle Kohlekraftwerke von heute auf morgen schließen und alle Leute arbeitslos werden lassen, weil das ist auch schlecht. Also das ist, glaube ich, dieses Dilemma, in dem wir uns befinden, dass die Innis gefangen sind, aber wir sie nicht einfach wieder umbringen können, weil es von vornherein falsch gewesen war, ist ja das Dilemma der modernen Welt. Wir haben ein System erschaffen, was bei sehr vielen Leuten zu sehr, sehr schlechten Lebensbedingungen führt. Wir können es aber auch nicht einfach zusammenbrechen lassen, weil das noch viel mehr Tod und Leid nach sich ziehen würde. Man muss das quasi stückweise zurückbauen. Und das ist vielleicht das, was mit diesem Integration, wie heißt das, Reintegration?
Ich glaube, ja.
Prozess, ja, wahrscheinlich angedeutet wird, dass es quasi Wege gibt, wie man das zurückbauen kann, aber man muss es vorsichtig und unter Einbeziehung von beiden Beteiligten machen. Mhm. Also wenn jetzt Mark S. auch mit Dr. Rigabi vielleicht eine Sitzung hätte und sagt, okay, folgendes machen wir so und dann bauen wir das quasi so gemeinsam zusammen oder finden eine andere Lösung, dann wäre er wahrscheinlich bei Reintegration gar nicht so skeptisch gewesen. Aber das ist ja ein Ding, von dem er quasi in dem Moment, wo er dieses Gespräch geführt hat, erfahren hat. Mhm.
Da haben sie es ja auch wieder interessant gemacht, dass sie in der ersten Staffel einen Fall gezeigt haben, wo es irgendwie klarer Schwarz und Weiß gibt als moralische Antwort, eben mit Helena und Helly, wo klar ist irgendwie, wo sehr klar deutlich gemacht wird, Helly hat ja gar nichts zu sagen und sie will eigentlich den Job nicht und sie will da wieder raus. Und Helena hält sie aber sozusagen in der Sklaverei drin. Und jetzt haben sie aber einen Point aufgemacht in der zweiten Staffel, wo es sehr viel mehr ambig wird mit, ja, Mark und Mark S.
Das stimmt.
Das ist noch der andere Punkt, auf den ich kurz eingehen wollte aus Podcast, weil das ist manchmal so, ja, so ein bisschen die Frage, was ist von den Machern intendiert als Interpretation und was kommt rüber? Weil bei dem einen Point würde ich Adam Scout und Ben Stiller total Adam widersprechen.
Scott. Nicht Adam Scout.
Adam Scott und Ben Stiller, die hatten nämlich in ihrer Zusammenfassung von der ersten Staffel hatten sie so gesagt, ja, und Mark S. ist ja der, mit dem man mit denen man erst bonden sollte und dann sollte Max Gaut so ein bisschen, der Audi, so ein bisschen als der wirde Schluffi wirken, mit dem man nicht wirklich bonden kann am Anfang. Und mir ging es genau andersrum. Ich konnte mit dem Audi Mark total gut bonden irgendwie und ihn nachvollziehen und seine Trauer verstehen. Und in ihm Mark fand ich so abstoßend, weil er so als Corporate Vehicle, der den Kool-Aid getrunken hat, wirkte von Anfang an.
Aber das in der zweiten Staffel ja jetzt umgedreht. Jedenfalls für mich.
Ja, in der zweiten Staffel ist es umgedreht. Aber wie gesagt, die Intention von den Machern, in die erste Staffel reinzugehen, war konträr zu dem, wie ich es wahrgenommen habe.
Ja.
Mir war da nochmal wichtig mit dem Thema Trauma, aber das haben wir jetzt, glaube ich, zu Genüge gehabt, dass eben die Person Mark ja auch ihre Trauer sozusagen versucht hat zu fragmentieren. Und Mark S. kennt zwar nicht, warum Mark Scout trauert, aber Ergebnisse dieser Trauer sind ja auch in ihm. Und das finde ich nochmal ganz spannend, dass das natürlich nicht weg ist, nur weil ich den Grund für die Trauer nicht kenne, sondern da sind ja ganz viele Prozesse im Körper, die irgendwie trotzdem ablaufen, die der Chip scheinbar nicht automatisch ausschaltet. Genau, das fand ich nochmal ganz spannend.
Ich glaube, wir können jetzt mal kurz das Spaßthema aufbringen. Also zumindest sehe ich es als Spaßthema.
Du und möchtest über die Ziegen sprechen.
Die Ziegen. Ja, was ist mit den Ziegen?
Also wir machen erstmal eine Zustandsbeschreibung. Es gibt Ziegen in dem Gebäude von Lumen Industries. Diese Ziegen werden von einer Gruppe von Menschen, oh, sagen wir von Personen, gehütet und aufgezogen. Wir haben in der Außenwelt noch keine Ziegen gesehen in dieser Serie.
Also keine ziegenartigen Wesen.
Genau, noch keine offensichtlichen Ziegen. Und die Menschen, die Ziegen hüten, sind alle ein bisschen merkwürdig.
Ja.
Das würde ich erstmal als Zustandsbeschreibung nehmen. So, und jetzt gibt es darum sehr viele Theorien, weil die offensichtliche Frage ist, why? Also warum gibt es in dieser Serie Ziegen? Weil bis jetzt, alles, was wir erzählt haben, würde auch ohne, dass es Ziegen in Lumen Industries gibt, funktionieren.
Ich glaube ja, die Ziegen wurden nur eingebaut, weil die letzte Ziege in der ersten Staffel so gut ankam.
Ja, das glaube ich auch.
Also man hat halt die Figur von Gwendolyn Christie so ein bisschen aufgebaut, um am Schluss das Finale aufzulösen. Aber ich würde fast sagen, das ist sowas wie ein Comic Relief. Noch. Also ich glaube, die Ziegen haben in dieser Staffel noch keine inhaltliche Bedeutung.
Also ihr würdet sagen, die sind nicht schon als großes Co-Mystery von Anfang an mitgedacht gewesen?
Nee. Nein.
Weil du hast ja jetzt, Christopher, auch schon sowas angedeutet, wie es gibt Theorien, dass Ziegen auch gesevert werden können und dass vielleicht auch Menschen wie,
ja,
wie heißt der?
Rickon
gibt, die eventuell auch einige Ziegen Merkmale zeigen. Also sowohl Rickon als auch das Kind von Devin und Rickon, das auch irgendwie riecht, wie die Ziegen riechen, wird an einer Stelle deutlich und so.
Naja, und dass Rickon davon träumt, wie er Hörner hätte und manchmal so Geräusche, so ziegenartige Geräusche macht.
Und nicht der hellste ist, muss man vielleicht auch noch sagen.
Und da frage ich mich, ob das quasi einfach mal so als Gag geplant war, dass man irgendwann mal auflöst, aha, der ist eigentlich eine geserverte Ziege. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dadurch, dass es ja jetzt dieses Ritual am Ende gab, dass, was sie ja auch offensichtlich schon öfters durchgeführt haben, dass da vielleicht jetzt noch ein bisschen größere, also da nochmal sich organisch eine größere Mystery draus ergeben könnte.
Was ich im Subreddit noch irgendwie eine Theorie fand, warum diese Personen da so komisch sind, dass sie das vielleicht sozusagen als eine Art Therapiestation haben für fehlgeschlagene Severance-Prozeduren, wo irgendwas fehlgeschlagen ist und dann ist das Gehirn nicht mehr so ganz in Ordnung und dann wollen sie sie aber nicht umbringen und dann haben sie halt so eine Abteilung geschaffen, wo sie keinen Schaden anrichten können und sich halt so ein bisschen um die Ziegen kümmern und trotzdem noch ein bisschen den Purpose verspüren können und sowas.
Oder eine Theorie ist ja auch, und das kann ja vielleicht auch beides sein, dass das so frühe Experimente waren, die nicht ganz geklappt haben, dass das Obdachlose sind. Weil dem einen Inni wurde ja gesagt, dass sein Auto gerne die Sterne beobachtet, was jemand, der auf der Straße schläft, auch zwangsläufig tut. Und sie ja quasi diese Sachen, die sie über die Autos erzählen, immer so ein bisschen verkryptisieren. Also zum Beispiel, dass Irving The Sound of Radar mag, erfährt man ja dann, das ist der Name seines Hundes. Das sagen sie ihm aber nicht. Mhm. Und dass quasi das irgendwie Leute sind, die sie ganz am Anfang einfach von der Straße geholt haben, um so die ersten Severance-Prozeduren zu machen und die dann einfach quasi auf der Farm geparkt haben.
Wenn das so ist, finde ich, dass es auch noch eine spannende Lesart dazu ist, dass dann die Leute von Lumen dachten, selbst diesen misslungenen Experimenten müssen wir noch eine Art Arbeitsmotivation geben, damit sie einen Sinn im Leben haben, nämlich sich um die Ziegen kümmern.
Ja. Dass der Vergleich, der mir dazu jetzt einfällt, der vielleicht so ein bisschen ähnlich verquer ist wie die Richtung mit Christophers Wiedervereinigung, ist Behindertenwerkstatten.
Mhm. Ja.
Dass das genau so eine Art Behindertenwerkstatt auf Lumen.
Du meinst ähnlich verquer, Level weil ist. Die wahrscheinlich auch nicht wissen, wie das Behindertenwerkstattsystem in Deutschland funktioniert.
Ja,
genau. Glaubst du nicht, Ben Stiller ist der tief in dem Thema drin?
Vielleicht müssen wir mal gucken, wie lange die schon mal in Deutschland gelebt haben.
Die haben bestimmt deutsche Vorfahren.
Also vielleicht sitzen auch in anderen Ländern lauter Leute und denken, dass aus ihren kulturellen Osmosen eigentlich ganz viel zu Ben Stiller gelangt sein muss, weil das so universell ist, was hier aufgemacht wird.
Ja.
Nicht unmöglich.
Wollen wir mal noch über die Lumen-Lore reden?
Ja, bitte, Christoph, weil das ist dir, glaube ich, auch wichtig.
Ja, ja.
Genau, erzähl mal.
Ja, also viel zu erzählen gibt es ja nicht, weil wir das sehr bruchstückhaft erklärt bekommen. Also ich glaube, die große Lore-Folge war das Ortbo.
Das war die, wo sie auf Betriebsausflug waren,
genau, waren
oder?
Sie auf Betriebsausflug. Eigentlich eine krasse Folge. Also ich habe jetzt auch erfahren, dass John Turturro wirklich auf einem zugefrorenen See stand, alleine. Mhm. Da wurde ja diese Geschichte von Keir und seinem Bruder Dieter Egan erzählt und wie er Dieter Egan umgebracht hat, weil er auch sich nicht konformt hat an seine strikten Regeln und da so ein bisschen der Gründungsmythos erzählt wird, gleichzeitig laufen da quasi so Team Schere-mäßige Doppelgänger rum, die so ganz komisch aussehen, aber dann doch auch wie die vier Charaktere.
Du meinst so wie beim Film Us?
Genau.
Mhm.
Ja, Team Schere halt.
Ja.
Und sie so ein bisschen wahrscheinlich so ein bisschen so indoktriniert werden sollen. Also es ist so eine wie nennt man das bei Akte X, so eine Mythology-Folge, wo ihnen was über diese Firma erzählt werden soll, ohne dass was erzählt wird. Zum Beispiel, was ich ja ganz lustig finde, sie stehen vor diesem, sag ich mal, medium großen Wasserfall, wo dann Mr. Milchick sagt, das ist der größte Wasserfall der Welt. Und das ist ja auch wiederum was Firmen ja gerne machen, also alles, was sie tun, so zu overhypen. So the best iPhone we did this year und solche Sachen.
Und vor allem Teamaktivitäten und Betriebsausflüge overhypen.
Ja, das ist mein persönlicher Erzfeind. alles, wo die Firma mich in meiner Freizeit belangt. Und ich ja auch ganz spannend finde, wenn man das jetzt mal wieder auf die echte Welt holt. Es ist ja schon ein bisschen komisch, dass wir sehr viel uns mit der Geschichte von bestimmten Firmen beschäftigen. Dass wir zum Beispiel wissen, dass Steve Jobs in der Garage mit Dings Apple gegründet hat. Vielleicht ist Wozniak, ist Dieter Egan. Quasi die Firmengründer, die sich quasi zerstreiten, das ist auch ein klassisches Motiv. Also dass wir wissen ja über manche Firmen sehr viel über deren Lore und das ist ja schon ein bisschen komisch eigentlich, wenn man das so ganz nüchtern betrachtet. Und ich glaube, das ist durch diese Abstraktion und Verwirrung dieser ganzen Geschichte, wird vielleicht einem das nochmal ein bisschen präsenter gemacht.
Und da noch eine verquere deutsch-historische Popkulturreferenz. Firmen, die irgendwann in den vor 1900 gegründet worden, die dann in ihrem Pamphlet sowas haben wie, ja, da wurden wir gegründet und zwischen 1930 und 1940, hier ist nichts passiert, bitte gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen.
Ja, ja, da habe ich
Und danach haben wir total, ja, den Kapitalstock aufgebaut und so.
Da konnten wir ohne nahtlos weitermachen. Das ist natürlich, glaube ich, jetzt wirklich nicht in einer amerikanischen Firma das Problem.
Ja. Nee. Ja, aber um nochmal bei der Lumen Law zu bleiben. Also eine Theorie, die ja auch viel durchs Internet geistert oder zumindest eine Frage, die viel durchs Internet geistert, ist, was ist es eigentlich mit dem Board? Also das Board.
Ach so, du kommst jetzt auf meine Lieblingstheorie. Na gut, dann machen wir meine Lieblingstheorie danach.
Sehr gut. Also das Board, das ja über diese Assistentin, die einen Knopf im Ohr hat und so eine, wie nennt man das, so eine Freisprecheinrichtung am Mund quasi immer spricht. Wir haben noch nie jemanden von denen gesehen. Und dieses Board soll ja quasi die Lumen-Philosophie
steuern,
ja, was Boards halt so machen. Und trifft ja durchaus wichtige Entscheidungen im Laufe der Zeit. Obwohl wir ja wissen, es gibt hier den Vater von Helly, der ja der Firmenpatriarch oder sowas ist, der ja auch vorgibt, der zu sein, der Entscheidungen trifft. So, finde ich schon mal ganz spannend. Ist das jetzt so eine Art Geschäftsführung versus Beiratsgeschichte oder sowas?
Nee, das ist eine klassische Struktur von einem von einer AG. Es gibt den CEO, der vielleicht auch der Firmengründer sein kann. Und dann gibt es Board. Das ist bei Succession haben wir das doch gesehen. Da sitzen sie doch quasi in dem Board und stimmen über Sachen ab. Und das ist ganz wichtig, wer wie mit wem abstimmt. Und normalerweise stimmen so alle so ab, wie der CEO will. Aber manchmal vielleicht auch nicht. Und der CEO kann auch entfernt werden, auch wenn er vielleicht die Firma erfunden hat. Und ich glaube, das ist die unsichtbare Hand des Marktes. Also, wenn man sich überlegt, quasi in ein bei großen Firmen, die ja alle mittlerweile an der Börse gehandelt werden, kann ja eine Marktsystematik entstehen, die nicht von einer Person vorangetrieben wird, wo es dann aber passieren kann, dass bestimmte Firmen bestimmte Dinge tun, weil das niemand in particular wollte, aber der Markt es wollte. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das so das Element ist von selbst wenn alle in der Firma was Gutes wollen, wenn der Markt das nicht will, dann machen wir das nicht. Mhm. Also wenn du dir die beste Firma aller Zeiten ausdenkst, die ein ehrbares Produkt mit guten Arbeitsbedingungen hat, die kann im Markt nicht bestehen, weil der Markt will das nicht. Und ich glaube, das ist durch das Board visualisiert, was nochmal die mystische Ebene, die nicht personifiziert wird, drüber ist, die Entscheidungen machen kann, die selbst der Chef nicht beeinflussen kann.
Mhm. Finde ich gut. Jetzt sind wir ja in einer Serie, in der es The Severance Procedure gibt in der es vielleicht angedeutet, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, auch Klonen geben könnte, wissen wir noch nicht, aber ich sag mal, ich halte es nicht für unmöglich. Ist jetzt die Frage, wer sitzt in diesem Board? Sind es vielleicht auch
Vorkommen.
Vorfahren, die quasi ihr Bewusstsein von ihrem sterbenden Körper weggesevert haben, um irgendwann Körper zu finden, in die sie ihr Bewusstsein wieder reintransferieren können.
Anderer Tim Scherer-Film. Get Out.
Ja.
Also meine Lieblingstheorie ist ja wirklich, dass die alle in dem quasi, dass die Sekretärin gesevert wurde und die ganzen Persönlichkeiten der Vorfahren von der Egans quasi bei ihrem Kopf sitzen und die Freisprechanlage nur Makulatur ist und sie jetzt quasi als Botschafterin die Nachrichten übermitteln muss, weil sie hat ja auch ein Lächeln, was nicht bei ihren Augen ankommt, genauso wie Milchick.
Wir haben ja auch lange Zeit gedacht, was Mark am Ende macht, Cold Harbor bedeutet, dass Marks Körper bereit wird, um die Bewusstseins der Egans in sich aufzunehmen.
Die wildeste Theorie ist ja, dass er den nächsten Egan Nachfahren zeugen soll und dafür er quasi Sex mit Helly hat, aber sein Geist übernommen wird von den Vorfahren von Egans. Das finde ich ein bisschen weit weggeholt. Das hat sehr schwierige Implikationen.
Ja.
Aber es hat ja auch schon ein bisschen was mit Nachfolge zu tun, was sie da machen. Und Was der Papa Egan machen will, das wissen wir auch noch nicht so ganz. Er ist ja auf jeden Fall, was mir aufgefallen ist, er sagt ja irgendwann so, ja, und ich wünsche mir, dass du bei meinem Revolving zugegen sein wirst. Und das klingt ja so ein bisschen nach Tod, aber er sagt halt nicht Tod, er sagt Revolving, was er anscheinend eine Prozedur ist, die ja auch implizieren könnte, dass er quasi in diesen Olymp aufsteigt. Und er isst nicht. Es gibt diese eine Szene, wo sie bei ihm frühstückt, wo sie das Ei isst und er nur zuschaut. Und es kann ja vielleicht schon sein, dass sie quasi schon so eine Art Robotertechnologie entwickelt haben, wo sie diese Geister reinpflanzen, aber sie es quasi auf die nächste Stufe schaffen wollen und die wieder in einen echten Menschen rein wollen. Und er quasi yearnt nach der Menschlichkeit des Essens und solchen Sachen, deswegen dabei zuschaut. Und er sagt auch einen ganz kryptischen Satz, I wished you take them raw. Also sie isst ja ein gekochtes Ei und er wünschte sich, sie würde dieses Ei roh essen, was auch sehr viel mit Schwangerschaft und Fortpflanzung und so natürlich implizieren kann.
Das passt ja auch mit diesen komischen Animatronics in dem hier Hall of Perpetuity zusammen und mit diesem komischen Animatronic, der aber auch so ein bisschen halb repulsiv war in dieser Comedy-Routine im Staffelfinale. Und ich würde jetzt aber noch mal kurz zu meiner Lieblings-Dieter-Igen-Theorie kommen, die ja ein bisschen an der Frage aufhängt, gab's Dieter-Igen wirklich? Und ich finde halt die lustige Theorie, nein, es gab keinen Dieter Egan. Das war Kier Egan, der da in den Wald gegangen ist und sich selbst befriedigt hat. Und dann sozusagen aus Scham diese ganze Mythologie und Severance aufgebaut hat. Ich finde das einfach eine sehr lustige, absurde Theorie. Ich glaube nicht, dass sie stimmt, aber ich finde es lustig, drüber nachzudenken.
Das finde ich ist halt an dieser Serie sehr, also ich glaube auch nicht an jede Theorie, die ich euch hier heute vorgestellt habe, aber ich finde es sehr spannend, dass man über so viele Theorien relativ ernsthaft nachdenken kann und das haben wir auch schon öfter diskutiert. Es stand ja, als sie die Staffel gemacht haben, noch nicht fest, dass es eine dritte gibt, das haben sie jetzt zum Ende der zweiten Staffel erst verkündet, dass ich auch wahrscheinlich okay damit gewesen wäre, wenn das Ende der Serie gewesen wäre, auch wenn so viele Theorien halt nicht klar ist, ob die jetzt stimmen oder nicht und so viele Mysterien irgendwie noch offen sind, weil das auch irgendwie zu dieser Serie gepasst hätte. Ich finde es super, dass es weitergeht und ich habe richtig Bock auf die dritte Staffel, aber ich hätte es okay gefunden und das ist nicht oft bei so Mystery-Serien so. Also erinnert euch an, wie sauer alle waren über das Lost-Finale. So, also Leute wollen eigentlich, oder wir Menschen neigen dazu zu wollen, dass die Mysterien vernünftig aufgedröselt, aufgelöst werden am Ende. Das hat David Lynch vielleicht schon mal unterlaufen und dann ist das hier vielleicht das, wo es wieder zusammenläuft, auch wenn du sagst, es ist nicht David Lynchig. Ich bin vollkommen fein damit, wenn die Mysterien nicht alle aufgelöst sind.
Ja, also so. Das Ende, würde ich sagen, das hätte David Lynch auch so gemacht, von der zweiten Staffel.
Ich finde, sie erzählen halt einen guten Arc, der aber auch auf einem guten Level eingebettet ist. Also nicht das ganz große Mysterium erzählt, aber sozusagen sie starten mit Emma is Alive, Gemma is Alive am Ende der letzten Staffel. Und am Ende von dieser Staffel hat man eigentlich alle Fragen, die dazu gehören, aufgeklärt. Warum ist Miss Gemma Miss Casey? Wie ist sie da hingekommen? Warum ist sie da? Was wird mit ihr gemacht? Wie kriegen sie sie da wieder raus? Ich finde, sie erzählen dann einen sehr guten Bogen über die Staffel, weil wir hatten ja zuletzt öfter mal so die Diskussion von wegen, oder ich hatte zuletzt öfter mal die Kritik von wegen, zweite Staffeln fühlen sich ja manchmal so an wie so eine Übergangsstaffel und was wird da eigentlich an einem großen Arc erzählt? Aber das ist für mich keine Übergangsstaffel.
Nein.
Das ist für mich ein eigenständiges Ding, was manche Serien vielleicht dann als dritte Staffel gebracht hätten.
Ja.
Was ich auch spannend finde, jetzt vielleicht auch mal als Vorausblick, oder was mich an dieser Staffel ein bisschen, oder wie sie jetzt das aufgelöst haben, ein bisschen gestört hat, war, am Schluss war es der arme, arme Mark, der sich zwischen zwei sexy Frauen entscheiden musste. Und das ist schon ein sehr hartes Schicksal, was nur ein Mann treffen kann. Und ich finde, man könnte das so ein bisschen umdrehen, wenn wir die nächste Staffel zu großen Teilen aus der Sicht von Gemma sehen. Dass es jetzt quasi geht, Gemma ist außen, vor allem, ihr müsst euch mal überlegen, für Auti Gemma sah das so aus, sie geht unten in den Fahrstuhl rein und das nächste Mal, wo sie wieder Bewusstsein hat, steht sie außen vor der Tür und sieht, wie Mark mit einer ihr nicht bekannten Frau davonläuft. Obwohl er ihr gerade gesagt hat, er ist jetzt hier, um sie, dass sie gemeinsam fliehen. Also das müsste, das ist quasi den Wissensstand, den sie hat am Ende der Staffel. Und beziehungsweise sie, genau, sie hatte den, also müssen wir überlegen, sie hatte den Autounfall, sie wacht auf, ihr werden, sie muss ständig in Räume gehen, danach tun ihr die Zähne weh und andere Sachen. Dann auf einmal kommt Mark, rettet sie, sie steht außen von der Tür und sieht, wie Mark wie mit einer unbekannten Person davonläuft. Das ist die gesamte Point of View von Auti Gemma. Und davor war das halt dieser große Streit und sie nicht Abtreibung, sondern Fehlgeburt und so. Das ist quasi der Wissensstand, den sie hat. Und ich glaube, wenn man da jetzt reingeht und sagt, okay, und jetzt schauen wir, wie Gemma sich in dieser Welt zurechtfindet. Und es geht vielleicht auch darum, dass man Mark jetzt irgendwie Mark und Helly retten muss und solche Sachen. Dass die, und ich kann mir vorstellen, schöner Location-Wechsel, sie wurden irgendwie verlegt, andere Location von Lumon, die haben ja auf der ganzen Welt wohl Sachen, dass man da sich mal was anderes überlegt. Das finde ich gut, das würde dieses Trop von, oh ja, und der arme Mann, und da muss ich zwischen zwei Frauen entscheiden, das ist ganz wichtig. Und die Frauen, die wollen nur ihn und niemand anderen. Das ist schön, wenn sie da noch mal ein bisschen die Kurve kriegen würden, weil ich glaube, dann wäre das insgesamt viel schöner.
Ich glaube tatsächlich, da fehlt uns wieder noch die Hälfte des Puzzles. Ich glaube, das Finale ist so aufgebaut, wenn irgendwann die dritte Staffel startet, werden wir, glaube ich, sehen, dass das Finale so aufgebaut ist, wie der Start der ersten Staffel, wie der Start der zweiten Staffel. Ab dem Moment, ab dem Mark da runtergeht und sozusagen Cold Harbor beendet, sehen wir ja wieder nur noch die Innie-Perspektive. Wir sehen ja nicht, was außerhalb noch passiert ist mit Miss Cobell und so weiter.
Das stimmt, aber wir, also
und ich könnte Innie-Perspektive, mir vorstellen,
ganz kurz, wir sehen aber zwischendurch Mark Scouts Perspektive.
Ja, wir sehen. Ja, aber wir sehen nur, was auf dem Severance-Floor und Testing-Floor passiert. Ich glaube, könnte mir gut vorstellen, dass die nächste Staffel noch mal so eine Art andere Seite der Medaille zeigt und zeigt, was in der Zwischenzeit draußen passiert ist und wie die ganze Logistik dahinter abgelaufen ist, was Miss Cobell macht, was wie heißt seine Schwester?
Devin
macht und vielleicht wartet er dann auch sogar Harmonie Cobell schon auf der anderen Seite auf der Treppenstufe und um Miss Casey da abzuholen.
An dieser Stelle möchte ich Irv ins Spiel bringen.
Ja.
Der ja in der letzten Folge gar nicht vorkommt. Der ja quasi den Severed Floor verlassen musste und wir erleben ihn dann noch ein bisschen, seinen Auti, der so nach und nach Dinge versteht. Und er hat, also das Letzte, was wir von Irv sehen, ist ja, dass er am Bahnhof in so einen Zug steigt, wegfährt und extrem lächelt. Auf eine Art und Weise, die mich glauben lässt, dass seine Geschichte noch nicht vorbei ist.
Oder er auch eine Ziege ist.
Dass er entweder eine Ziege ist oder dass seine Geschichte noch nicht vorbei ist und er auch so ein Teil von einem, was ist eigentlich in der Zeit im Auti-Leben passiert, sein könnte, weil er vielleicht aus irgendeiner Entfernung irgendwelche Fäden noch ziehen wird, weil ihm irgendwas klar geworden ist und dass er da noch irgendwas rausfindet.
Ich musste dir auch an Westworld denken, also als er auf den, quasi mit dem Zug das Spielfeld verlässt, das ist ja auch immer wie in Westworld die Leute rein und rausgekommen sind. Und wo ja auch immer quasi die eine Figur hier, die Hauptfigur immer aufgewacht ist im Zug. Quasi mit jedem Reset.
Habe ich ja nie gesehen.
Erste Staffel ist wirklich sehr gut. Danach, ja. Ich hatte kurz erwartet, dass jetzt so rauszoomt und sie sehen, okay, es ist ein großes virtueller Dome und eigentlich ist alles nur eine Simulation und keine Ahnung. Das fände ich, also hätte ich wahrscheinlich schlecht gefunden, aber ich hätte es fast erwartet, dass da noch irgendwie so ein Kniff kommt. Und mir ist auch nicht mehr aufgedeckt, mit wem hat eigentlich oft in der ersten Staffel telefoniert in der Telefonzelle? Oder ist das aufgeklärt worden?
Nee.
Ist also, nicht aufgeklärt
worden. Ich glaube nicht. Ich hatte halt das Gefühl, aufs Earths und Birds Auti kennenlernen sozusagen jetzt in der zweiten Staffel, sollte uns so ein bisschen vorbereiten auf das ganze Thema Reintegration und so bestimmte Facetten vom Innie sind plötzlich auch im Auti zu spüren und so. Also, weil die finden sich ja offensichtlich als Autis auch gut und liegt das jetzt daran, dass sie sich als Innies schon mal gut fanden oder so, ne? Also das ist irgendwie den großen Arc des wie viel Inni steckt im Auti und wie viel kann man miteinander reintegrieren und was vielleicht auch nicht aufmachen sollte. Aber ich glaube fest daran, es ist noch nicht vorbei mit Earth.
Können wir ganz kurz über Bird und seinen Mann reden?
Ja, bitte.
Ja. weil das ist ja mega spannend. Also wir erfahren ja, dass Bird sich hat severn lassen, weil er, also sowohl, das ist auch spannend, sowohl sein Inni als auch sein Auti sind schwul. Und sein Auti ist aber auch ganz gläubiger Christ. Und die haben sich quasi in der Kirche kennengelernt und meinten, naja, aber solange quasi unsere Innis, deren Seele rein ist, dann kommt wenigstens ein Teil von uns in den Himmel, auch wenn wir quasi in der Hölle landen. Und da musste ich ganz stark an die, sag ich mal, das Aufkommen des Kapitalismus im 17. Jahrhundert denken, wo es ja auch so eine christliche Strömung gibt, die ja bis heute sagt, das ist ja quasi das ganze auch amerikanisch geprägter Protestantismus, wenn ich wirtschaftlichen Erfolg habe, dann ist es ein Zeichen von Gottes Gnade. Also das ist ganz häufig so, wenn es mir gut geht, dann ist das ein Zeichen davon, dass Gott mich mag. Das bedeutet, wenn es mir schlecht geht, es geht nur Leuten schlecht, die quasi was Böses getan haben, und deswegen müssen wir uns auch nicht um die kümmern, weil die haben ja eh, also das ist quasi Karma im christlichen Sinne. Und das ist quasi vielleicht auch hier wieder die sichtbar gemachte Abstraktion von, wir kommen in eine moderne Welt, wo quasi Sünden unvermeidbar sind, aber wenn wir wirtschaftlichen Erfolg haben, dann spielen die Sünden nicht mehr so eine große Rolle. Und ich glaube, das ist auch hier wieder etwas, was, und hier glaube ich wirklich, dass das amerikanische Kultur ist, dieses Vermischung von Christentum und Kapitalismus und wirtschaftlicher Erfolg gleichzusetzen mit dem, ich komme in das Himmelreich, das finde ich, ist eine sehr spannende Ebene, die dort aufgemacht wird.
Finde ich, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich hatte bis jetzt gedacht, dass es vor allem aus dem der Perspektive spannend sind, dass er und sein Mann damit quasi die Ersten sind, die ab dem ersten Nachdenken über das Severance Procedure dem Inni Menschlichkeit zusprechen.
Das auch, eine Seele sogar.
Genau, was ja, glaube ich, aus christlicher Perspektive die höchste Form von Menschlichkeit zusprechen ist, die es gibt, dass jemand eine Seele hat.
Ja, genau, es gibt immer noch Diskussionen, ob Tiere Seelen haben.
Ja, okay, und da gibt aber verschiedene, genau.
Ja.
Da kam mir gerade noch der Gedanke, das ist vielleicht noch eine Richtung, wo sie in Staffel 3 noch weiter, noch mehr betonen könnten, ist diese Frage Nature versus Nurture. Weil sozusagen die Frage, inwieweit entwickeln sich Personality Traits aufgrund der Umwelt, oder inwieweit sind Sachen schon in der Person inherent?
Könnte natürlich
auch ein
Zeichen sein.
Wenn sie in der Person inhärent sind, dann sollten sie sich in Inni und Auti zeigen.
Es könnte natürlich auch ein Zeichen sein, dass bei Bird die Severance Procedure noch nicht perfektioniert war. Und ich glaube, im Sinne von Lumen wäre es perfekt, wenn die gar keine Sexualität und auch keine sexuelle Identität mit, also quasi geschlechtslose Wesen, die überhaupt nicht über sowas nachdenken, weil das sie nur von der Arbeit ablenkt. Ich glaube, das wäre das Ideal, was Lumen anstreben würde.
Ich kann mir noch nicht vorstellen, was sie mit den beiden noch machen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nichts mehr mit den beiden machen. Dafür wäre es einfach eine zu große Verschwendung, wenn du einen John Turturro hast und einen Christopher Walken, die einfach so auspiedern zu lassen aus der Serie.
Auf der anderen Seite, es sind John Turturro und Christopher Walken. Das sind Leute, die durchaus gecastet werden in anderen Sachen. Und das ist ja so eine Sache, kriegt man die nochmal? Also ich finde die Idee gut, und ich glaube, John Turturro ist, glaube ich, auch noch dabei, aber ich weiß nicht, ob sie nochmal Christopher Walken, geschweige denn John Noble für eine Rolle, also eine Länge, also mehr als quasi, was sie jetzt gemacht haben, in einer Folge bekommen.
John Noble war der Ehemann?
Ja, Denethor.
Ja, ja.
Becky, du hast noch ein paar Punkte.
Ich habe vor allem noch ein paar Fragen, wo ich euch einfach fragen würde, wie ihr das so seht. Und die eine geht wieder ein bisschen zurück auf die ganze Sache mit dem Lumen Lore. Und ich frage mich so ein bisschen nach Helenas Motivation in der
Helena zweiten. Oder
Helena, ja, ja. Also weil Helena ist ja, da haben wir schon drüber gesprochen, das Character Pairing, wo wir alle sehr viel eher mit Helly sofort mitgefühlt haben, so, und jetzt sehen wir ja auch Helena immer ein bisschen mehr. Und ich frage mich so ein bisschen, was ihr Ding ist. Also was will sie eigentlich? Weil.
Bumsen.
Genau, also einmal, ich glaube, sie will halt das fühlen, was Helly fühlt mit Mark. Aber was will sie in dieser ganzen Lumen-Geschichte? Also will sie wirklich dieses ganze Severance Procedure auch für sich als Nachkomme von ihrem Vater irgendwann oder so? Also wie ist sie da so einzuordnen? Habt ihr Theorien dazu? Weil ich glaube, sie ist auf jeden Fall so ein bisschen der grauste Charakter diesbezüglich und könnte besonders spannend sein dann in der nächsten Staffel, für welchen Weg sie sich entscheidet.
Ich habe meine Antwort schon gegeben.
Bumsen.
Also ich lasse erstmal Erik den Vortritt, bevor ich wieder was sage.
Ja, ich habe da auch nicht so wirklich eine Theorie oder einen Gedanken. Also ich glaube halt, sie ist auch so ein bisschen Gefangene in ihrer Rolle eben da als Nachkommin und hat da ganz viele Erwartungen, die sie erfüllen muss und ganz viel Druck, der auf sie aufgebaut werden wird, was sie denn machen muss und wie sie sein muss und wie sie wirken muss. Mhm. Und sie wünscht sich, glaube ich, so ein bisschen diese freie Entfaltung zu haben, die Hallie hat, die zwar auf der einen Seite total von den Umständen, von den äußeren Umständen total gefangen ist und eingesperrt ist, aber ja von ihrer Persönlichkeit sich viel freier entfalten kann, weil sie eben diesen ganzen Nepo hat.
Ganz kurz, Erik, kannst du das nochmal sagen? Das war hier gerade nicht alles, sondern einfach den allerletzten Satz.
Weil sie diesen ganzen Nepo-Ballast, also diesen ganzen Familiendruck eben auf der Innie-Seite nicht hat. Da ist sie dann einfach nur Hallie R., die dann halt eben arbeitet und ohne diesen ganzen Vorballast kommt. Aber mehr Theorien habe ich zu der ganzen Sache auch nicht.
Hast du noch irgendwelche Theorien, Christopher?
Kendall Roy.
Ja, wir sind wieder bei Severance.
Sie ist Kendall Roy.
Wir sind wieder bei Succession.
Zwei Serien mit S. Also wenn man sich quasi sie vergleicht mit Kendall, der einerseits schon der Nachfolger seines Vaters sein möchte, aber er will auch sich er selbst sein. Und ich glaube, sie erlebt das Dilemma, was auch so ein bisschen die Innies erleben, von ich bin in dieser Struktur und ich will in dieser Struktur Erfolg haben, aber ich spüre auch, dass da eine gewisse Individualität in mir ist, die ich hier nicht ausleben kann. Und ich glaube, deswegen ist es wahrscheinlich fast egal, ob Hallie oder Helena auf dem Severed Floor ist, weil sie ist schon qua Geburt gesevert. Also sie hat gar keine, im Grunde, sie hat gar keine Auti-Persönlichkeit, sondern sie ist quasi, sie ist zwei Innie-Persönlichkeiten. Und die eine Innie-Persönlichkeit ist halt oben und die andere Innie-Persönlichkeit ist halt unten. Und ich glaube, Helena weiß selber nicht, was sie will. Und ich glaube, das ist der treibende Faktor. Sie versucht es einerseits ihrem Vater recht zu machen, deswegen hat sie diese Prozedur gemacht, hat quasi als PR-Stunt sich severen lassen. Das war ja so der initiale Anstoß, warum sie das gemacht hat. Dann geht sie zurück, weil sie diese neidisch ist auf diese Beziehung, die Hallie mit Mark hat und das selber erleben möchte. Und
sie versucht das ja sogar in der Audi-Welt auch irgendwer. Sie trifft ja Mark da genau in diesem Diner und versucht es da irgendwie hinzukriegen.
Genauso wie Mark Scout dann mit Mark S. nicht interagieren kann, weil Mark Scout nicht versteht, was Mark S. durchlebt, kann sie ja nicht mit Mark Scout interagieren, weil sie ja auch quasi, sie ist nicht die gleiche Audi-Persönlichkeit wie Mark, weil sie kein echtes Leben hat. Sie lebt immer in diesen Strukturen. Mhm. Und ich glaube, das ist der definierende Trait von ihrem Charakter, dass im Grunde zwei Indie-Persönlichkeiten ist.
Ja, das ist wieder so ein Punkt, was ich ja die ganze Zeit sage, dass dieses System Lumen alle all out screwed over sozusagen und auch sie. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie in der dritten Staffel so was bringen, wie von wegen, und dieser, na, wie heißt der? Nicht die, der, dieser Vater-Typ.
Der heißt nicht Kier, sondern also der Vater.
Der Igen-Vater.
Ja. Der Igen-Vater, dass der eigentlich auch auf irgendeine Art und Weise auch nur overgescrewt wird.
Ja, von Bord.
Nur was?
Ja, das kann sein.
Er wird auch quasi hintergangen und
ach, vom kontrolliert. Bord. Ja.
Vom
Bord. Ich hab verbohrt verstanden.
Ja, verbohrt ist er auch.
Sehr gut.
Ganz kurz noch zu ihm. Es gibt eine schöne, ein Indiz, dass er vielleicht tatsächlich eine alte Persönlichkeit ist, also quasi der Original Kier Igen. weil er nennt Helena am Anfang der zweiten Staffel, wo so ein bisschen der Fallout von ihrer Rogue-Aktion herauskommt, nennt er sie Fatted Moppet, was ein Begriff aus dem 19. Jahrhundert ist für ein stinkendes Kind. Also es ist wohl jemand, der sehr alte Worte verwendet, und das könnte auch ein Indiz darauf sein, dass er quasi nur reincarnated ist.
Mhm. Ja, und dass wonach sich Mr. Magic auch seine Sprache gebildet hat.
Ja.
Meine zweite Frage an euch. Ist Miss Cobells Redemption Arc abgeschlossen? Kann man ihr vertrauen am Ende?
Ich würde Miss Cobell nur so weit vertrauen, wie ich sie werfen kann.
Also, weil ich glaube, diese Folge 8, ne, ihre POV-Folge sozusagen, vielleicht sollte die uns auch ein bisschen auf die falsche Fährte locken, weil die hat schon sehr viel Empathie mit ihr bei mir erwirkt, so mit ihrer Geschichte und allem, dass ich ihr jetzt ein bisschen zu sehr vertraut habe am Ende, glaube ich.
Ich glaube, sie ist ein True Believer und denen sollte man nie vertrauen.
Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir noch nicht, jetzt nicht mehr wissen oder noch nie wussten oder jetzt nicht mehr wissen, was eigentlich ihre Motivationen und Ziele sind, weil die Serie eben nicht so wie Lost ist, dass wir immer mal einen anderen POV haben und dann immer mal andere Motivationen sehen. Wir sehen ja hier schon hauptsächlich Marks Motivation und können über die anderen eigentlich nur interpolieren, was wir aus ihrem Verhalten sehen, was ihre Motivation ist. Und ich glaube, sie ist auch bewusst natürlich nebulös gehalten, aber deswegen ist es halt auch schwierig, da was zu sagen, was denn ihre Motivation ist. Ich glaube schon, dass sie drauf aus ist, sozusagen ihre Legacy wiederzugewinnen irgendwie. Dass sie auch ein bisschen auf Anerkennung aus ist dafür, dass was sie entwickelt hat, weil ich finde die Theorie schon treffend sozusagen, dass Lumen ihr sozusagen diesen congratulatory Job gegeben hat als Mittelmanagement, wo sie nicht mehr weiter Probleme machen kann, sondern sie sozusagen am langen Arm verhungern lässt und er aber immer mit Versprechen Honig ums Maul schmiert, die sie aber nie einlösen. Und ich glaube, sie hat das mittlerweile kapiert, dass das so gelaufen ist und versucht es halt, ihre Legacy irgendwie zurückzugewinnen.
Ich würde sagen, sie ist auch so ein bisschen der Mad Scientist. Ihr, glaube ich, geht es auch sehr stark darum, einfach diese Prozedur zu perfektionieren und komplett zu verstehen. Das tut sie ja selber noch nicht. Sie sagen ja, sie haben ja nur theoretisiert, dass Reintegration möglich ist, aber finden das ja auch sehr faszinierend, dass es dann wohl einmal geklappt hat mit Pete. Und ich würde sagen, ihre oberste Priorität, worüber sie wahrscheinlich auch alle Loyalitäten über Bord schmeißen würde, ist, wenn sie eine Gelegenheit hat, noch mehr und tiefer in diese Prozedur reinzugehen und sie noch weiterzuentwickeln und weiter zu perfektionieren.
Das kann ich mir auch vorstellen.
Und ich glaube, das könnte auch dazu führen, dass sie ganz schnell wieder die Seiten wechselt, wenn sich da bei Lumen was ergibt.
Mhm. Ja, sehr schön. Meine letzte Frage, vielleicht auch mit Blick auf, was uns in der dritten Staffel erwarten könnte. Wir haben ja jetzt an Gemmas Beispiel diese Mehrfachsegmentierung vorgelebt gekriegt. Also das quasi,
was ich vorausgesagt habe, ne?
Richtig. Dass nicht nur ein Inni, sondern verschiedene Innis geschaffen werden. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch Innis von Innis gab. Das wird uns nicht so genau gezeigt, aber halte ich auf jeden Fall für möglich. Genau, was ist so ein bisschen, also was glaubt ihr, macht die Serie noch damit? Was könnte uns in Sachen Mehrfachsegmentierung noch erwarten? Oder habt ihr da was im Kopf oder denkt ihr, wir lassen es auf uns zukommen?
Sie haben zwei Sachen, oder wir haben jetzt in unserer Theorie zwei Sachen angelegt. Nämlich einmal Severance Mensch-Tier. Mhm. Severance verschiedene Menschen in einen anderen Menschen rein mit dem Board.
Mhm, genau, das wäre auch mein.
Und dann wäre wahrscheinlich die dritte Ebene Severance Mensch-Maschine.
Inwiefern?
Na, dass quasi jemand in einen Computer reingesevert wird oder in ein Apparillo, dass jemand, keine Ahnung, in seinem Severance ein Bagger ist und gar nicht mehr den Bagger selber fährt.
Und wieso da braucht man dafür Mehrfachsegmentierung?
Ach so, nee, ich meine, das wären jetzt quasi zusätzlich zur Mehrfachsegmentierung andere Wege, wie man Severance
ausarbeiten kann. Okay, verstehe. Ja, ja, okay, das kann natürlich auch
sein. Ich habe nicht ganz verstanden, was du mit Ini von Ini meinst.
Das ist quasi, der Ini ist ja die Innenperson vom Auti.
Ja.
Und dass vielleicht der Ini zu einem neuen Auti für den nächsten Ini wird.
Ja, aber das ist ja nur durch die
Matroschka-mäßig.
Ja, aber ist das nicht schon bei Gemma? Also, ich weiß nicht, wie man dann Ini von einem Ini machen kann, weil wenn ich jetzt in Ini weiter servern werden, wenn das einfach zwei Inis. Es kommt ja darauf an, was die, also im Grunde gibt es ja keine Unterscheidung zwischen Ini und Auti, wenn Ini und Auti die gleichen Rechte und Möglichkeiten hätten. Dann wären es einfach zwei Persönlichkeiten.
Ich verstehe schon, was Becky meint, aber ich glaube, dass Gemma nur ein Level sozusagen hat. Also wir sehen sie ja immer wieder in den Gang rausgehen und dann ist sie sozusagen eine Auti-Gemma und dann kriegt sie wieder eine neue Persönlichkeit. Also es geht sozusagen von A zu B, von A zu C, von A zu D.
Also dass man quasi A, B, C, D, E macht.
Und es geht nicht von A zu B und von B zu C.
Ja.
Genau, ja.
Aber das wäre ja kein
Es Ini könnte sein, Ini, dass sie da noch entwickeln.
Ja, genau. Also es ist schon spannend, ob es in die Richtung noch irgendwas gibt und was sich dann für Fragen anschließen, ob es überhaupt sowas geben kann zum Beispiel.
Ja.
Und die Frage ist ja, was Lumen jetzt damit machen kann, dass sie das können sozusagen, also dass sie Leute mehrfach segmentieren können.
Naja, das ist, und da würde ich gerne nochmal eine Allegorie aufmachen, das ist im Grunde, was gerade mit KI passiert, mit diesen auch KI-Agents. Was Lumen nämlich macht, ist quasi menschliche KI-Agents zu erschaffen, die eine bestimmte Aufgabe erfüllen und drumherum keine Persönlichkeit haben. Und das ist ja auch das, was jetzt diese ganze KI-Geschichte als neue Qualität von einem kapitalistischen System macht. Also für mich ein Satz, den ich immer, oder eine Sache, die ich immer drüber nachdenken muss, ist, dass mit KI es möglich wurde, Sachen quasi, also sich Produktionsmittel anzueignen, die man sich vorher nicht aneignen konnte, nämlich kreative Sachen, generative Sachen, also schreiben, malen, was weiß ich. Und das ist jetzt, kann jetzt ein Produktionsmittel werden, was abgetrennt ist vom Arbeiter, was vorher nicht abgetrennt werden konnte. Und das ist also vielleicht auch eine Allegorie, die jetzt in dieser Gemma-Geschichte dargestellt wird, dass es möglich sein wird, quasi das Produkt Ehefrau, das Produkt zum Zahnarzt gehen, zu verkaufen. Und etwas, was man vorher nicht als Produkt verkaufen konnte. Also wenn man davon ausgeht, dass das oberste Ziel von Lumen, wie bei allen anderen Firmen, ist, möglichst viel Geld zu generieren, was ja tatsächlich bisher nicht so ein großes Thema war. Es ging ja nie um Profite und solche Sachen. Dass das oberste Ziel sein wird.
Es gab ja in der ersten Staffel diesen Birthing Retreat,
ja,
wo auch dann klar wird, da gibt es eine Geburts-Severance.
Stimmt.
Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen Grenzen austesten ist. Also wie viele Persönlichkeiten, wie viele verschiedene Use Cases kriegen wir wirklich in eine Person rein, bevor es zerbricht. Also so eine Art Pen-Testing. Und ja, das und dann eben das, was Christopher gesagt hat, dann eben ein Produkt draus zu machen, wenn sie wissen, dass es halbwegs sicher ist.
Ja.
Und nicht bloß einen Ini zu erzeugen, der dann eben zum Zahnarzt geht, sondern einen Ini für Geburt, einen Ini für alle möglichen unangenehmen
Sachen. Grußkarten schreiben.
Ja.
Würde ich sofort kaufen.
Moment. Wir haben da schon etabliert, dass es unethisch ist, Inis überhaupt zu erzeugen. Es ist
schmetisch ethisch. Also was wo ich auch noch mal einen Vergleich zur echten Welt ziehen würde, moralisch, ist, ne? Dass es bei vielen Menschen, bei vielen sehr reichen Menschen, ja schon so eine Situation gibt, wo jeden Discomfort, den man als Mensch empfinden kann, das ist ja, stellen wir uns Elon Musk vor oder Jeff Bezos, was haben die noch tatsächlich an Unbequemlichkeiten in ihrem Leben, die wir so alltäglich erleben. Und das ist also quasi, wenn man sagt, okay, das Beispiel Einkaufen, wo wir das quasi ja gerade so ein bisschen runtertrickelt in die Mittelschicht. Diese Menschen müssen nicht mehr einkaufen, diese Menschen müssen nicht mehr putzen, diese Menschen müssen insofern wahrscheinlich auch nicht mehr zum Zahnarzt, weil die mit dem Protonenmesser schon das machen können. Also dass es eine Klasse von Menschen gibt, auch in unserer echten Welt, die alles darauf hin optimieren, so viel von der menschlichen Discomfort aus ihrem Leben zu entfernen, aber gleichzeitig natürlich auch die Grüße an Dr. Christiane Attig, Conditio Humana aus sich heraus optimieren. Und ich glaube, das ist auch eine der großen Problemstellungen, die wahrscheinlich vielleicht nochmal der dritten Staffel präsenter wird. Wenn wir alles, was wir nicht mögen, aus unserem Leben heraus optimieren, was bleibt da noch übrig? Mhm. Und kann das überhaupt noch als, also ist man dann irgendwann auch nur noch ein Inni, und zwar der Inni, der alles Positive erfährt, aber für den Inni ist das gar nichts, weil das ist genauso wie die Innis jetzt, die ja auch nicht darüber über Einkaufen nachdenken müssen. Also die haben ja auch bestimmte Vorteile, die sie jetzt, denen es gar nicht bewusst ist, und dass es irgendwann so gibt, dass die menschliche Psyche komplett zerfällt. Und das ist ja auch vielleicht auch nicht das Ziel, aber das wird zwangsläufig das Ziel, ein unterbewusstes, ungewolltes Ziel von dieser Severance Procedure sein, so wie sie jetzt bei Gemma ausprobiert haben.
Sehr schön. Hat mich gefreut, dass ich euch diese drei Fragen noch stellen durfte.
Ja.
Jetzt würde ich gerne noch ein stilistisches Bonmot, kann man das sagen, bei etwas Stilistischem, herausstellen, ja, worüber ich mich sehr gefreut habe, nämlich das Very End, was ja ein Freeze-Frame ist. Grüße hiermit an Daniel vom Spätfilm, wo ich ja mal den Film Thelma und Louise besprochen habe, denn in meinen Augen ist dieser Freeze-Frame ein ganz klares Zitat vom Ende von Thelma und Louise, der ja damit endet, dass Thelma und Louise mit ihrem fancy Auto über eine Bergkuppe springen und über den Abgrund fliegen. Und wir wissen, eigentlich werden sie sterben, sobald sie unten ankommen, aber der Film endet mit einem Freeze-Frame über dem Abgrund. Und wir wissen nicht, sterben sie wirklich am Ende. Also es ist so ein bisschen ein in der Luft schweben lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe das Gefühl, dass das hier ganz genau so gemeint war. Also, dass man das zitiert hat und aus dem gleichen Grund verwendet hat, nämlich wir machen jetzt diesen Freeze-Frame. Wir wissen eigentlich sehr offensichtlich, die können da nicht raus abhauen. So, es geht nicht. Sobald sie das Haus verlassen, sind sie wieder Mark, Scout und Helena. Und
sie können auch nicht ewig sich im Büro verstecken.
Genau, also wir wissen eigentlich, ist diese Flucht, die sie gerade machen, zum Scheitern verurteilt, so wie die Flucht von Thelma und Louise. Aber wir möchten dieses hoffnungsvolle Moment behalten, dass die Revolution, die sie anzetteln, doch irgendwie, also dass diese Flucht, die ein Zeichen von Revolution sein könnte, ein Funken ist, der noch weiterleben kann. Und auch
die Revolution von Mark S. gegen Mark Scout.
Ja, und das Fall, also da habe ich mich einfach als wahrscheinlich größter Fan des Films Thelma und Louise auf diesem Planeten sehr gefreut über dieses stilistische Zitat.
Ich habe
oder von mir letzte, jetzt wirklich von mir letzte, wirklich letzte weirde deutsch-pop-kulturelle Anspielung. Das Finale von Systemsprenger.
Was ja wahrscheinlich auch ein Zitat
von die Systemsprengerin da auch im Flughafen wegrennt und über die Brüstung springt, und man jetzt spekulieren kann, rennt sie jetzt in ihre Freiheit, hat sie jetzt endlich ihr freies Leben, was sie haben will, oder wie geht's da weiter?
Ich sehe noch ein anderes Filmzitat darin, beziehungsweise ich habe das auch nur erklärt bekommen. Die Reifeprüfung, wo sie am Ende, das ist halt, glaube ich, kein Freeze-Frame am Schluss.
Sondern eher, da geht es eher um die 3 Sekunden vor dem Freeze-Frame, genau, sozusagen.
Wo, wer das nicht kennt, ist eine Geschichte, wo so ein junger Typ eine etwas ältere Frau kennenlernt, also jetzt nicht wahnsinnig alt, und sie sich so anbandeln. Die Frau steht aber kurz vor ihrer Hochzeit, und der Film endet damit, dass, ich habe den Film auch nie gesehen, ich kenne auch nur das Ende, dass sie quasi vom Altar weg mit ihm wegläuft, und dann sitzen sie am Schluss hinten in so einem Bus drin, sie noch voll im Hochzeitskleid, und sie sitzen erst so quasi sehr exhausted, aber happy, wirklich, dass sie das jetzt gemacht haben, und die Kamera hält aber drauf, der Film endet einfach nicht, und man sieht langsam, wie so die Gesichtszüge versteinern, und man merkt, dass in dem Kopf jetzt Dinge passen, und überlegen, okay, jetzt haben wir die Situation, was machen wir jetzt eigentlich, und war das wirklich gut, und man sieht die ersten Zweifel aufkommen, und dann endet erst der Film. Also es ist ein sehr, ja, mystisches Ende, und wenn man sich die Gesichtsausdrücke von Hallie und Mark anschaut, dann passiert Ähnliches. Sie laufen weg, erst ganz glücklich, dass sie das gemacht haben, dass sie zusammen sind, und langsam werden ihre Gesichtszüge immer ernster, und dann kommt erst der Freeze-Frame.
Ich mag einfach so gut gemachte popkulturelle Referenzen.
Das Ende war, auch wir müssen nur ganz kurz über den Kampf reden.
Ja.
Zwischen Mr. Drummond und Mark S., was ich finde, eine der besten Fight-Scenes überhaupt war.
Auf jeden Fall in Serien.
In Serien. Es war dieser enge weiße Gang, es war nicht viel Platz, dann dieser Berg von Mann, auch das ist so wieder so ein isländischer Gewichtheber, ne? Olaf Olafsson, Sohn von Hugo Hurensohn.
Hallo? Also bitte.
Ist auch die hier Referenz, das ist eine popkulturelle Referenz. und der diesen Mark S. nimmt und quasi wie so ein Schlagstock hin und her wirbelt, wo sich tatsächlich Adam Scott wohl eine Gehirnerschütterung zugezogen hat, weil er nicht im richtigen Moment sich geschützt hat. Wo dann noch Gwendolyn Christie, auch eine Schauspielerin, die für ihre Fight-Szenen aus Game of Thrones bekannt ist, noch dazu kommt. Und ich finde, das ist aber fast besser als alles, was in Game of Thrones hier vorgekommen ist, weil es halt so komprimiert und gleichzeitig auch wahnsinnig brutal war. Also der hat auf den eingeprügelt und da sind die Fäuste geflogen, da hat man jeden Schlag gespürt, das fand ich sehr schön. Also choreografiert, das kann John Wick nicht besser machen.
Ich wollte gerade sagen, ich musste auch viel an John Wick denken.
Von mir noch ein kurzes Tidbit zum Finale. Ich deute das Thema jetzt nur an. Weil da gibt's dann in den Shownotes-Videos, wo ihr das detailliert dargelegt angucken könnt, ist das mit den Farbtheorien und die Farbspiele, die sie haben. Und das zieht sich ja auch ins Finale rein. Da musste ich sofort an die Kylo Ren-Szene mit
im Dingensraum, im Thronraum.
Ja, Kylo Ren-Szene im Dingensraum, wo der die Sonne wird langsam dunkler und es bleibt nur das rote Licht auf seinem Gesicht. Hier haben wir eben den Mark S., der beide Farben hat aus dem Intro. Intro ist Mark immer weiß und Audi Mark hat dieses rote Ding und durch das Blut auf seinem Shirt ist es vereint, weiß und rot und dann wird das Licht aber rot und es bleibt nur das Rote drin und signalisiert auch da sozusagen die Entscheidung. Ich finde tatsächlich besser gemacht, als sie in Star Wars signalisiert wurde, aber das bin nur ich vielleicht.
Ja, die Symbolik von Star Wars ist ja jetzt auch nicht subtil.
Ja.
Gut, wollen wir noch kurz die Kritikpunkte
mach mal, machen? Die sind ja von dir.
Ja, also ich habe ein Problem, also ich sehe es zumindest, das Problem, das man haben kann mit Regabi, dass sie sich so als am wenigsten als ausformulierte Figur anfühlt, sondern mehr als so ein Plotpoint, der dann mal reingeschwebt kommt und hier mal was macht und da mal was macht und dann wieder verschwindet. Wie fühlt ihr zu Regabi?
Sehe ich genauso. Also die muss in der dritten Staffel nochmal ausgearbeitet werden.
Ich habe halt aber nicht das Gefühl, also ich habe das Gefühl, es gibt einige Figuren, die es nur kurz und als Plotpoint gibt, wie den Mann von Bird oder auch Miss Huang ist jetzt keine großartig ausformulierte
Figur. Aber es ist die einzige, Figur. Die nochmal jetzt wieder vorkam.
Ja, es stimmt.
Noch länger.
Ja, also ich sehe das auf jeden Fall auch so und ich bin mir sicher, wir werden sie mehr sehen in Staffel 3, weil das Thema Reintegration eine große Rolle spielen wird in Staffel 3, weil das halt die ethische Frage ist, die sich jetzt anschließt.
Ja, und mein anderer Kritikpunkt, der nicht so wirklich 100% meiner ist, aber ich kann ihn auch nachvollziehen, ist das mit der Folge 208, die Harmonie-Cobell-Folge.
Was ist mit der?
Der ich zum Abschwächen des Kritikpunkts schon mal geben kann, dass sie auch die kürzeste Folge ist. Und sie gibt uns ja auch Antworten. Aber was so ein bisschen der Kritikpunkt an der Folge ist, von vielen, der aufgebracht wurde, ist, this could have been an email. Dass sie da so eine lang gebundene Geschichte erzählen, um eigentlich nur zu zeigen, ach so, ja, übrigens haben Nicole Bell hat das ganze Ding, den ganzen Bums erfunden. Ja, sie ist halt ein bisschen länglich und gezogen. Und ich finde auch so, da stolpert vielleicht die Serie auch ein bisschen über ihren Ansatz, die Leute nicht zu sehr an die Hand zu nehmen und Sachen eher aus dem Kontext zu zeigen und solche Szenen zu haben. Du weißt doch damals, als wir als Kinder dies und das gemacht haben.
Aber das ist auch genau die Folge. Die Folge ist doch extrem, wir gehen jetzt mal mit euch wohin und erklären euch die Backstory von Harmony Cobell, damit jeder das gerafft hat. Das ist ja jetzt nicht, dass da irgendwo mal ein Post-it rumliegt, ich habe Severance erfunden, was man nur sehen kann, wenn man Freeze-Frame macht.
Ja, aber sie lassen halt ja trotzdem viele Sachen unausgesprochen und eher durch Bilder wirken. Also gerade mit ihrem Kindheitskumpel, da hätten sie ja auch ganz andere Sätze reinschreiben können.
Ich verstehe aber noch nicht, was war jetzt die Kritik an der Folge, dass sie zu lang war oder zu
länglich?
Zu länglich.
Dass sie so länglich ist und halt wie
für das, was sie sagt.
Wie die Fliege bei Breaking Bad sozusagen.
Also das ist ja,
dass da nichts passiert, dass das so ein Filler ist. Und
nein.
So. Ich habe die Kritik aber auch ganz viel gelesen, dass die Leute die Folge überhaupt nicht mochten. Ich konnte es auch nicht so gut nachvollziehen.
Da werde ich ja zum Kulturpessimist. Das ist hier diese TikTok-Generation. Die will das quasi in 5 Minuten verpackt. Also wenn man jetzt anfängt, ja, das hätte man quasi, das could have been an E-Mail.
Satz, den Christopher im Corporate-Leben sehr oft verwendet.
Ja, wo ich mir wünsche, dass ich eigentlich weniger E-Mails bekomme. Da würde ich sagen, wenn man so anfängt, dann kann man sagen, ja gut, dann lest euch auch einfach die Serien zusammen auf Wikipedia durch, wenn ihr so quasi an die Materie rangehen möchtet, dann müsst ihr die Serie gar nicht schauen, weil das ist, also erstens war das keine Bottle-Episode wie die Fliege. Also erstens wurde damit wahrscheinlich kein Geld gespart, nochmal ein neues Setting aufzumachen, eher im Gegenteil, was ja der eigentliche Sinn von der Bottle-Episode ist. Zweitens ist das ja wahnsinnig viel Character Development für Miss Cobell, die wir so ja so nicht bisher hatten. Und drittens sehen wir mal einen anderen Produktionsort von Lumon und kriegen auch nochmal richtig krass viel Worldbuilding. Und alles drei macht die Folge super spannend. Sie ist halt nicht so actionreich wie, oder auch nicht so mystisch konzentriert wie jetzt die normalen Folgen.
Und Mark läuft nicht wie Tom Cruise
um die Ecken. Aber das ist doch wohl eine unheimlich wichtige zentrale Folge.
Also ich hatte doch gesehen, dass halt viele Leute bis dahin schon angepisst waren, dass wir so wenig von den Innies erlebt haben in der zweiten Staffel, sondern viel auch von den Outies und alle gerne ihre Innies endlich wieder haben wollten, mit denen sie in der ersten Staffel so viel erlebt haben und dann schon wieder eine Folge kam, in der die Innies überhaupt nicht vorkamen und dass das so ein bisschen das war, dass sie auch mit der Positionierung der Folge sozusagen
nicht. Aber das ist doch eine ganz klassische 8. Folge, das ist das retardierende Moment.
Ja, ich bin eingestiegen mit dem Bild von wegen 200 auf der Autobahn und die Folge fühlt sich dann eher an wie, oh, jetzt ist auf einmal hier so eine blöde Baustelle, wo man nur 70 fahren darf. Was soll denn das?
Ja, aber dabei kann man sich die Landschaft beobachten und die anderen Leute im Auto oder die anderen Autos. Also es ist, also die Folge war ja nicht nur dafür da, dass man, weil das gibt es ja heute gar nicht mehr, dass man sagt, ja, wir müssen hier noch eine Folge machen und wir haben aber nicht so mehr so viel Budget übrig, sondern das war ja eine Folge, die ganz bewusst was für die Geschichte gemacht hat und die vielleicht ein bisschen meditativer war, aber trotzdem unheimlich atmosphärisch. Also dieser Ort und die Leute, die dort leben und wie sie quasi auf ihre eigene, was ist das, Tante trifft, das Zimmer.
Ist das sogar ihre Mutter?
Nee, die Mutter ist ja tot. Nee,
oder? Ach,
ja,
die stimmt, Mutter
die Tante
ist
tot. Recht. Genau, ja,
das Zimmer ihrer toten Mutter geht und wir auch wissen jetzt, warum sie auf diesen Schlauch so abfährt, weil das sie an ihre eigene Mutter erinnert. Und das ist doch, also, ich kann das nicht nachvollziehen.
Ja, ich kann es nachvollziehen. Ich bin nicht ganz so extrem, aber ich sehe schon die Folge ein bisschen.
Aber ich fand ja auch die Fliege gut.
Richtig, ich fand auch die Fliege gut. Vielleicht zeigt
sich da Fliege eine Spaltung. Aber ich fand die Fliege besser als das.
Interessant. Gut.
Gut.
Haben wir damit Staffel 2 von Severance ausführend besprochen?
Ja.
Ja. Wir haben die Lage von Severance ausführlich erörtert, würde ich sagen.
Sehr schön. Und falls ihr noch irgendwas beisteuern wollt, liebe Hörende, schreibt es in die Kommis oder kommt in die Lounge und diskutiert da mit uns weiter. Vielleicht auch über eine der Fragen, die jetzt noch im Raum standen.
Ich mache einen extra Channel für die Fliege auf.
Lasst uns mal die Daumen drücken, dass wir jetzt nicht 2028 erst die dritte Staffel besprechen können.
Naja, kommt drauf an, ob noch gestreikt wird, oder?
Ja.
Ja.
Also ich würde mit 27 rechnen, wenn kein Streik.
2 Jahre kommt. Kann man schon mal. Jetzt kommt auf allem, müssen wir hoffen, dass Apple TV Plus bis dahin noch existiert. Es gibt ja so Leute, die sagen, der Erfolg von Severance hat jetzt Apple TV Plus noch mal 2 Jahre gekauft.
Weil die insgesamt so keinen so viel Verlust machen mit Apple TV
Plus. Apple verliert mit Apple TV Plus gerade $1 Milliarde pro Jahr. Und Apple sagten, ja, das ist auch gar nicht so schlimm, weil das ist ja quasi ein Prestige-Ding und wir finden ja Kunst und Kultur so gut. Ich glaube, Apple ist eine der wenigen Firmen, wo der Streaming-Service keinen Gewinn machen muss.
Ja.
Aber irgendwann wird der Punkt kommen, wo sie halt wahrscheinlich den Stecker ziehen, wenn es so weitergeht.
Was Apple ja als großes Plus hat, im Gegensatz zum Beispiel zu Netflix, ist, dass es halt eben ja eine Gesamtbilanz gibt und das ist davon ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil.
Ja, und Apple halt auch einfach wahnsinnig viel Geld auf der Bank hat. Bei Netflix ist ja alles schuldenfinanziert.
Ja.
Und Apple hat ja einfach das, also die quasi äquivalent von auf den Hof gehen und das Auto und Bar bezahlen, was die da machen.
Ja, dann kommen wir jetzt vielleicht noch zu den Picks. Ich würde mal mit meinem ersten Pick anfangen.
Ja, mach das.
Und zwar, ich habe mich in ein Videospiel begeben, endlich mal. Ich glaube, ich habe echt überlegt, hatte ich das schon gepickt, aber ich glaube nicht.
Aber eventuell hatten Christopher oder ich das auch schon mal gepickt.
Ja. Nämlich Horizon Zero Dawn und Forbidden West. Nachdem das ja auf der PlayStation 5 jetzt die Remaster Edition von Horizon Zero Dawn rauskam, hatte ich gesagt, okay, jetzt gehe ich da endlich rein. Jetzt habe ich endlich einen Grund, mich nicht mehr zu drücken vor dem nächsten Riesenspiel nach den beiden Zeldas. Und ja, es macht mir durchaus Spaß. Es sieht halt wahnsinnig gut aus. Und wir haben halt diese postapokalyptische Welt, wo alles von so Robodinos und Robotieren so nachgebildeten Tieren rumläuft in Roboterform. Und das große Mysterium ist halt eben erstmal, warum sind die da und was ist mit den Menschen passiert? Und das wird halt alles so nach und nach erklärt und aufgeklärt im ersten Teil. Und im zweiten Teil geht es dann noch so ein bisschen drum.
Bist du schon mit beiden durch?
Nee, ich bin mitten im zweiten Teil.
Ah ja, sehr gut.
Also ich habe jetzt 2 von 3 Dingern eingesammelt, falls ihr das gespielt habt, wisst ihr, was ich meine. Ich war jetzt gerade in der Wüste in Las Vegas, was ich auch total cool gemacht und aufgebaut habe.
Ja, das war krasses Setpiece.
Mit diesem, was sie da unter der Erde gemacht haben und dass dann auf einmal Wasser in der Wüste ist, ist alles sehr spektakulär gemacht. Und ja, der zweite Teil geht, finde ich, habe ich dann so ein bisschen das Gefühl, der erste Teil ist Fragen beantworten, das Mysterium beantworten und der zweite Teil ist mehr, was folgt jetzt aus dem, was wir über das Mysterium gefunden haben und wie geht es weiter und was können wir machen und da werden Sachen eingesammelt und ja, ich finde die Spielmechanik sehr, sehr schön, macht mir Spaß, das zu spielen. Ich habe das Gefühl, dass im zweiten Teil sehr, sehr früh man sehr viele Optionen kriegt, aus denen man sich seine Art und Weise zu spielen sehr gut zusammenpuzzeln kann. Also man könnte sich sowohl Waffen und alles zusammensammeln, dass man nur schleicht und alle hinterrücks umbringt. Man kann aber auch sich so optimieren, dass man Maschinen gut überschreiben kann und dann sozusagen so Pokémon-artig fast kaum selber kämpft, sondern nur noch die Maschinen für sich kämpfen lässt. Und
ja, das ist ein guter Vergleich.
Es gibt 1000 verschiedene Waffen und da hatte ich das Gefühl, dass im ersten Teil das noch nicht so war, dass man so schnell so viele verschiedene Waffentypen gekriegt hat. Und ich fand es erst überfordernd, aber eigentlich finde ich es gut, dass man so viel Freiheit hat, sich seinen Spielstil so zurechtzulegen, wie man am besten zurechtkommt.
Ich muss ja sagen, ich habe beide Spiele nicht komplett, aber zumindest in großen Teilen jetzt 3-mal gespielt. Und jedes Mal finde ich es ein bisschen schade, dass ich so wenig Gebrauch von diesen Optionen mache, weil ich dann doch immer in ein Muster reinverfalle, dass ich sehr viel mit dem Bogen arbeite, sehr viel mit dem Speer und ich kaum Fallen setze, kaum Maschinen überschreibe. Und was ich noch nie gerafft habe, wie das funktionieren soll, ist dieser komische Schredder im zweiten Teil. Hast du das wie so ein Diskus? Ich weiß nicht, ob du das bekommen hast.
Das habe ich rausgefunden, nachdem ich mich mit der Einjagdmission beschäftigt habe.
Ja. Und
man muss einfach immer nur in eine Richtung laufen. Dann geht das mehr oder weniger automatisch.
Mit dem Schredder?
Ja, also wenn du zum Beispiel um der Maschine immer wieder die links rum umkreist. Weil der versucht so ein bisschen vorzuahnen, wohin du gehst.
Ah.
Und wenn du halt hektisch hin und her rennst, dann fliegt er halt irgendwo hin.
Aber ich finde auch, Aloy ist eine der besten Videospielprotagonistinnen, die wir haben aktuell. Und also ich bin großer Fan und da sind wir uns ja ausnahmsweise einig, weil ich weiß, der Mick Snyder ist auch großer Fan. Ja. Anders als bei der Fliege.
Und es gibt halt natürlich auch viele Sammeldinge, aber die halt auch, finde ich, im Gegensatz zu Zelda Breath of the Wild mehr Bedeutung haben, weil es zum Beispiel so Flugschreiber sind, die einem so ein bisschen einen kleinen Nugget an Lore und Story über die Welt geben.
Ja, die sind auch mal so köstliche Lore-Nuggets. Da könnte ich nie, also ich finde ja, die meisten Videospiele, und das meine ich gar nicht schlecht, sind ja quasi Spiele mit angeschlossenem Hörbuch. Und das ist ja meine liebste Art von Worldbuilding, wenn man immer so kleine Audiologs findet und dann beim Spielen sich so nochmal drei Fragezeichen Forbidden West anhören kann.
Du hast auch bei Spider-Man gerne den Podcast gehört.
Ich habe bei Spider-Man alle Podcasts gehört.
Ich finde hier das sind zwar immer noch zu viele Texte, also es sind mehr Audiologs im zweiten Spiel als im ersten Spiel schon, aber ich würde mir fast wünschen, dass es eigentlich nur Audiologs gäbe oder alles auch eingesprochen wäre und
weniger lesen. Ich habe das Gefühl, da hat sich gerade irgendwo eine Monkey Paw eingerollt, weil das wird wahrscheinlich passieren, wenn die das mit der KI perfektionieren.
Ja. Was ja auch so eine Realsatire ist, ne? Weil bei Horizon ja genau wegen einer freitretenden KI überhaupt losgegangen ist oder wegen freitretenden Maschinen und so.
Ja, also diese KI-Geschichte und Menschen, die quasi mit der KI spielen, da wird am Ende vom zweiten Teil wird da noch sehr viel Lore quasi dir vor die Füße geworfen, mehr oder weniger. Also da kannst du dich schon drauf freuen.
Elon Musk ist Ted Farrow.
Elon Musk kommt im DLC vor. Echt? Also Elon Musk ist Ted Farrow, aber es gibt noch einen Elon Muskigeren Bösewicht im DLC von, also hier Burning Shores.
Okay. Ja, da bin ich gespannt. Gut, dann
soll ich mal weitermachen
mit meinem Videospiel?
Oder
machst du erstmal weiter
mit deinem Videospiel? Also ich glaube, das passt ganz gut, weil ich habe auch ein modernes Videospiel mitgebracht, nämlich Atomfall, ein sehr neues Videospiel, was viele Leute verwechseln mit dem kürzlich erschienenen Mod für Fallout 3, der Fallout London heißt. Also es gibt quasi eine gemoddete Version von Fallout, die komplett ein komplett neues Spiel eigentlich ist, was in London spielt. Und jetzt gibt es ein ähnlich klingendes Spiel, Atomfall, was auch ein so 50er Jahre Atom-Vibe in der Postapokalypse hat, aber ein komplett anderes Spiel ist. Das spiele ich nämlich gerade. Sehr spannendes Setting. Also erstmal ist vom Spielstudio, was bisher nicht so für solche Action-Adventure-Spiele bekannt war, nämlich das Studio, was bisher Sniper Elite gemacht hat. Das ist das Spiel, falls ihr das gesehen habt, wo man Hitler die Eier wegschießen kann. ja, tatsächlich. Und
ich finde es sehr gut, dass wir diesen Fun-Fact in Kulturpessimisten Folge 88 erwähnen.
Und jetzt geht es aber darum, es gab mal tatsächlich in den 1957 eines der schwersten Atomunfälle der Geschichte. Das war das Windscale Nuclear Fire, wo eine Atomanlage, die für das britische Atomwaffenprogramm verwendet wurde, Feuer gefangen hat und beinahe komplett England verstrahlt hätte. Sehr spannende Geschichte. Ich habe schon Deep Dive in die Wikipedia gemacht. Und das nehmen die jetzt quasi als Backdrop für eine Geschichte, wo das viel schlimmer war, als es in Tatsächlichkeit war und quasi so eine Sperrzone errichtet wurde.
In Tatsächlichkeit.
und man wird quasi wie der Hauptcharakter von Skyrim. Man weiß nicht, wenn man ist, wo man herkommt, man wird einfach dort reingedroppt und das oberste Ziel ist halt wieder rauszukommen, aber das ist nicht so einfach. Und dann trifft man halt auf verschiedene Fraktionen. Es gibt so Soldaten, wenn man Fallout gespielt hat, die sind so ein bisschen wie die Brotherhood of Steel, also schon okay, aber schon ein bisschen faschistisch. Es gibt so eine Gruppe von Outlaws, es gibt Druiden, es hat sowas sowas Heidnisches, quasi so altenglische Mythologie. Und es ist ein Spiel, was sehr auf so einen Survival-Charakter legt und auf so einen postapokalyptischen Charakter. Aber es ist halt nicht so Elden Ring-mäßig, ja, und alles ist mit Matsch bedeckt und es ist so super hart, sondern es ist einerseits englisch aufgeräumt, also alles sieht so schön nach englischer Landschaft aus. Auf der anderen Seite sind die Survival-Elemente nicht so fies, aber machen das Ganze schon realistisch. Also zum Beispiel gibt's einfach keine Schnellreise, das gibt's einfach nicht. Und dadurch wird man halt motiviert, sehr viele Shortcuts zu finden, um sich in der Welt zu bewegen, von denen es tatsächlich sehr viele gibt. Also umso mehr du spielst, umso mehr Gänge findest du in den Bergen und in den Höhlen. Und irgendwann weißt du, okay, wenn ich jetzt zu dem Ort will, wie ist denn der schnellste Weg? Ah, dann gehe ich quasi hier durch und dann hier und dann den Geheimgang hoch. Und dann bin ich schneller da, als wenn ich außen rum gehe. Und das ist, finde ich, sehr schön. Und das hat auch so eine sehr freie Spielentwicklung. Also je nachdem, an welchen Ort du zuerst gehst und mit welchen Leuten du zuerst sprichst und wie du dich dann entscheidest, kann das an ganz anderen Orten sein, dass da diese Fraktion dir wohlgesonnen ist. Zum Beispiel kleines Schlaglicht. Ich muss in ein Gefängnis einbrechen, um jemanden befreien. Ich kann aber vorher erstmal in einem anderen Ort den Commander finden. Dann habe ich dort eine Entscheidung getroffen, die den Commander mir sehr wohlgesonnen gemacht hat. Und dann hat er mir Free Rein von diesem in diesem Gefängnis gegeben und dann konnte ich quasi einfach durchspazieren, bis natürlich zu dem Moment, wo ich den Hebel umgelegt habe und alle Gefangenen befreit habe. Dann haben die mich nicht mehr gemocht. Aber dann hatte ich mich schon so gut in dem Gefängnis ausgekannt, dass ich den schnellsten Weg wieder rausgefunden habe und bin einfach ab durch die Mitte weggezischt, weil es halt, wenn die auf dich schießen, du bist halt sofort tot, ne? Das ist halt, du hast halt nicht sehr viel Leben. Und das hat wirklich viel Spaß gemacht. Und es ist auch ein Spiel, was tatsächlich Level hat. Also dieses Gefängnis ist halt ein Level, was du lösen kannst. Das ist halt schon Open World, aber es fühlt sich auch schon levelartig an und ist auch nicht schlimm, wenn man oft stirbt, weil man dann immer weiter Wege findet, wie man dieses Level besser lösen kann. Und ich finde diese Kombination von Open World, Action Adventure, Survival und so einem klassischen levelartigen, spieleartigen Struktur ist eine sehr schöne Mischung und es ist halt kein Sequel, das ist nicht von EA oder Ubisoft so ein Megaspiel. Es war schon ein schöner Palette-Cleanser gegenüber Assassin's Creed, was ich davor gespielt habe. Also verwechselt es nicht mit Fallout London. Es ist ein eigenständiges Spiel. Ich mag es sehr, wenn man so Action-Adventure mit so, sag ich mal, einem Survival-Charakter mag, dann ist das auf jeden Fall das. Und wenn man auch Fallout London gemocht hatte, dann auf jeden Fall das Spiel, was man als nächstes spielen sollte.
Ja, ich habe ja dieses Jahr, also seit unserer letzten Episode, waren die Oscars und ich hatte mir wieder vorgenommen, alle Oscar-Filme zu sehen. Das hat geklappt und ich wollte euch einen meiner Highlights aus der diesjährigen Season heute vorstellen, der im Juli in Deutschland in die Kinos kommt. Also ihr könnt ihn alle für Juli euch einplanen zu gucken, nämlich Memoir of a Snail. Das ist ein, wie ist nochmal der Fachbegriff für so Knetanimation?
Claymation.
Ein Claymation-Film, genau.
Das ist das nächste Marcel Duchamp.
Ja, also vom, ja, das hat auf jeden Fall Ähnlichkeiten. Genau, Memoir of a Snail, eindeutig für Erwachsene allerdings. Also der Film ist sehr für Erwachsene, ist von Adam Elliott, der schon mal mit einem animierten Kurzfilm einen Oscar gewonnen hat und dieses Jahr war der Film eben nominiert als bester animierter Langfilm, ist aber nur 94 Minuten, kann man gut weggucken. Und der Film handelt von Grace Poodle und ihrem Zwillingsbruder Gilbert, glaube ich. Und genau, die sind beide so ein bisschen Außenseiter, aber miteinander sehr zufrieden. Grace liebt vor allem Schnecken, daher auch der Titel. Genau, sie leben bei ihrem Vater. Die Mutter ist gestorben, als sie jung waren. Und nach kurzer Zeit stirbt aber auch der Vater und sie werden in unterschiedliche Familien adoptiert und schreiben sich dann immer so Briefe hin und her. Und in beiden Familien läuft es nicht so gut. Also bei den einen ist einfach so ein kinderloses Paar, was sehr viel Zeit mit ihr verbringen will und was aber so von den Interessen und dem Vibe überhaupt nicht passt. Er hingegen wird in so eine religiöse Fanatikerfamilie vermittelt, wo er deren Apfelsaftproduktion hauptsächlich als Arbeiter mitgestalten soll. Die sind halt beide so ein bisschen Außenseiter aus unterschiedlichen Gründen und in der Serie spielen dann Depression, Tod, sich in toxische Beziehungen begeben und sowas eine Rolle. Und trotzdem ist der Film die ganze Zeit ultra witzig und halt herzzerreißend. Also ist wirklich immer auf der, on the edge sozusagen. Grace lernt dann noch eine ältere Frau kennen, nämlich Pinky, die so ein bisschen eine Mentorin für sie wird, die auch einfach ein absolutes Herz in diesem Film ist. Und also vielleicht noch ein Highlight, die Grace wird gesprochen von Sarah Snook, als die
Siobhan
aus Succession. Und ihr Zwillingsbruder wird gesprochen von Cody Smith-McPhee. Und Nick Cave spricht auch eine Rolle. Also das Voice-Acting ist auch ganz toll. Und also ich finde einfach super, wie der Film Konflikte auflöst, ohne sie, ohne wegzunehmen, dass das Leben halt eine gewisse Schwere hat, wenn du mit bestimmten Voraussetzungen ins Leben kommst. Und genau, ich will euch nicht mehr verraten, außer euch zu empfehlen, dass, wenn ihr solche bittersüßen Filme mögt, euch nicht davon abschrecken zu lassen, dass das ein Animationsfilm ist. Diese Animation, dieses ganze Geknetete, das ist so detailreich, so gut, passt perfekt am Ende zu der Geschichte. Und ja, ich habe mich richtig gut abgeholt gefühlt. Toller Film. Memoir of a Snail, noch nicht zu streamen, aber bald im Kino.
Mein nächster Pick geht ja dann auch sozusagen in die Richtung Oscar-Season-Nachlese.
Mhm.
Und ich habe mal noch Flow nachgeholt, nachdem der ja sozusagen den Animations-Oscar gewonnen hat und auch schon sehr überschwänglich zum Beispiel von dem Schröck besprochen wurde. Und ich kann absolut sehen, warum. Also das ist mal was ja von einem, mehr oder weniger von einem Typen gedreht wurde, der Film. Ein Animationsfilm eben über ein Found-Family-Misfit-Team an verschiedenen Tieren. Eine schwarze Katze, ein Kapibara und dann kommen noch verschiedene andere Tiere dazu, die um ihr Überleben kämpfen müssen, weil sie in einer Welt leben, wo auf einmal eine große Flut auftaucht und alles wird überflutet und dann finden sie halt so ein kleines Boot und müssen da verschiedene Sachen lösen, Situationen lösen und dann sich durch die Welt navigieren. Und es ist halt sehr, sehr cute gemacht. Ich finde halt wirklich interessant, wie sie es schaffen, auf dieser Tierebene zu bleiben, komplett ohne ein Wort.
Mhm.
Es wird komplett ohne ein Wort, was gesprochen wird, wirklich realistische Tierdarstellungen gezeigt. Ja, dieses Katzending ist, glaube ich, so ein bisschen, da gab es ja auch Stray als Videospiel. Ich glaube, dieses Katzenverhalten wurde ähnlich im Detail getreu untersucht und nachgebildet in diesem Film. Und es wurde eben in einer Game Engine gemacht.
Wobei KatzeninhaberInnen kritisiert haben, dass Katzen sich nicht so sehr ans Wasser gewöhnen würden, wie diese Katze es in dem Film.
Und es ist keine Game Engine. Okay. Also Blender ist einfach ein Programm für 3D-Modellierung, was viel für Videospiele verwendet wird. Aber technisch gesehen ist es nicht eine Game Engine. Ich glaube, was du meinst, ist Unity vielleicht. Das ist das, was viel so von Indie-Spielen verwendet wird, um so Spiele zu entwickeln. Das ist so eine.
Ach so, es wurde in Blender gemacht. Ich habe nur gehört, dass es in einer Videospiel-Engine gemacht wurde und nicht in welchem. Ja,
nein, das Blender, ist in Blender.
Klar, ja. Wird auch für anderes verwendet.
Ist es lustigerweise auch der Startbildschirm für Blender, ist quasi ein Foto von der Katze, was der Macher der Serie des Filmes kommentiert hat, mit schon so komisch, immer meinen eigenen Film zu sehen, wenn ich immer Blender öffne.
Ich habe beim Schauen des Films oft gedacht, in manchen Situationen, okay, das wäre jetzt auch super irgendwie leicht ausbaubar in einer Game-Mechanik.
Das habe ich auch gedacht, also, ja.
Zum Beispiel, wo die Katze immer von dem Boot runtergeht und im Wasser irgendwelche Fische fängt oder wenn man zwischen den Figuren wechseln kann zum Beispiel, könnte ich mir auch super vorstellen, dass man als Affe dann halt immer wieder in der Welt rumhopst und diese verschiedenen Sammelgegenstände finden muss, die er sammelt und so weiter. Oder ganz am Anfang, wo sie vor den Hunden wegrennt, das zwischen den großen Katzenstatuen durch. Also ja, ich finde, der Film hat auch sehr viele imposante Bilder irgendwie. Also angefangen eben von diesen großen Katzenstatuen. Dann kommen sie irgendwann in eine Stadt, die so ein bisschen wirkt, das wie Venedig zwischendrin. Oder dann solche riesen Berge, die aus dem Wasser rausgucken, wo dann eine Riesentreppe sich auf dem Berg hochwindet. Ganz viele tolle Setpieces. Und ich finde es auch wirklich verdient, sich mal an diesen großen Millionen-Dollar-Blockbuster-Studios vorbeigedrückt zu haben.
Ja.
Das ist schon geil.
Ja. Ich meine, es gab dieses Jahr quasi drei Nicht-Pixar-Filme, die, also gut, der eine war von, wie heißt die von Shrek?
DreamWorks.
Genau, also der mit dem Roboter war ja von DreamWorks, aber mit Flow und Memoir of Snail hatten wir echt zwei so eine quasi Indie-Produktion, die viel besser waren als der Pixar, die Pixar-Einreichung in diesem Jahr.
Aber muss auch sagen, der hat, glaube ich, 5 Jahre an dem Film gearbeitet.
An Flow jetzt, ja.
Und ich auch nicht alleine. Also er hatte schon ein kleines Team, aber das war quasi, glaube ich, für alle so ein Hobbyprojekt, weil wir haben jetzt ja so gesehen vorher kein Geld dran verdient. Und ich glaube auch, sage ich mal so, dass das kein profitorientierter, also ich kann mich vorstellen, dass sie im Plus rausgekommen sind hinterher. Und was ihr euch mal auf YouTube anschauen könnt, wie die in Vilnius empfangen wurden. Die wurden da empfangen, als hätten sie den besten Film gewonnen.
Ja.
Weil das, glaube ich, der erste Oscar für Litauen war.
Es war ein bisschen wie, wenn so die deutsche Fußballnationalmannschaft der Männer nach dem WM-Titel in Frankfurt landet und den Flieger verlässt.
Nur,
so
dass ungefähr sie war das nicht da. Mit Limousinen vorgewarnt wurden, sondern sind einfach mit dem Linienbus vom Flughafen zum Stadtplatz gefahren. Und es gab einen Livestream aus dem Linienbus, wie sie quasi ankommen.
Ja.
Und folgt dem Regisseur auf Blue Sky, der postet da manchmal ganz, also dadurch, dass es halt alles im Blender ist, macht er auch manchmal ganz lustige Edits aus dem Film heraus. Zum Beispiel taucht der Oscar auf einmal im Film auf. Also das folgt dem mal rein, der ist sehr unterhaltsam.
Okay, ja. Christopher, ich glaube, du bist wieder dran.
Ja, ein ganz anderes Thema. Ich war ja, das wissen die Leute noch nicht, das habe ich aber schon erzählt, das kommt in den Outtakes. Ich war mit meinem guten Trauzeugen und flüchtigen Bekannten Jan Grüße. Mal wieder in Frankfurt im Whiskyladen. Und ich möchte gerne diesen Whiskyladen erstmal picken. Der hat den kreativen Namen Whisky Spirits. Ist in der Waldstraße 23 in Frankfurt-Sachsenhausen. Die Älteren werden sich erinnern. Und ist, also ich war ja natürlich noch nicht in vielen Whisky-Läden, aber Jan, der wahrscheinlich in mehr Whisky-Läden war, findet den auch gut, ist ein wirklich grandioser Fachladen für Whisky. Ein ganz kleiner Laden, vielleicht so 10 Quadratmeter.
Ach, schon noch ein bisschen mehr.
Verkaufsfläche.
Ah, viele Regale.
Viele Regale, von bis oben hin mit Whiskys gefüllt. Und es gibt, also wir haben bisher nur einen Verkäufer dort gesehen, wo wir, also die zwei Male, wo wir da waren, war der beides Mal dort alleine. Ist wohl nicht der Chef, aber der macht eine sehr gute Beratung. Auf der einen Seite sehr fachkundig, sehr tief in der Materie drin, aber zu keinem Punkt will er dir irgendwas andrehen. Also ich glaube, letztes Mal hat Jan sogar abgeraten, irgendwas zu kaufen. Und er tut auch nicht so, als so nach dem Motto, wer bist du denn und was willst du von mir, sondern du gehst da rein und sagst, ich interessiere mich für Whisky oder ich habe schon eine ganz konkrete Vorstellung oder ich will mal gucken. Und je nachdem berät er dich halt und kann dir wahnsinnig viel zu erzählen. Da war gerade so eine ganze Wand mit japanischen Whiskys aufgebaut und da hat er sehr viel zu erzählt. Also es ist ein sehr schöner Laden, wenn man sich peripher für Whiskys interessiert, gerne mal dort vorbeischauen. Und dann habe ich einen Whisky mitgenommen, den ich auch picken möchte, weil ich das vorher noch gar nicht so hatte, nämlich einen Roggen-Whisky. Warte, ich hatte mir die Flasche so fotografiert, damit ich gleich sagen kann, was das ist. Finde ich wahnsinnig geschmackvoll. Das war der oder ist der Rye Law, also Roggen, R-Y-E und dann Law wie Gesetz, Rye Law, 5 Single Grain Scotch Whisky von der neuen Brennerei. Oh, jetzt werde ich das wahrscheinlich bestimmt verhunzen. Ich rede schon wie so ein Frankfurter, verhunchen. die Inchderney Distillery. Wahrscheinlich in Schottland, die wohl auch sehr neu ist. Die Flasche ist auf jeden Fall sehr avantgardistisch. Die haben so einen, wie so einen metallenen Korken.
Super schwer.
Der wiegt eine Tonne. und das ist ein sehr schöner Whisky. War nicht ganz günstig, weil, wie ich jetzt gelernt habe, sind die Erstabfüllungen von neuen Distillen immer sehr teuer, weil die wahrscheinlich dann die ganzen Startup-Kosten damit reinrechnen. Also super Whisky, super Laden. Schaut euch beides an. Ich freue mich drauf.
Dann würde ich nochmal weitermachen mit meinem zweiten Pick einer Serie. von der bisher 4 Folgen erst draußen sind und trotzdem picke ich sie schon, weil ich wirklich hervorragend unterhalten bin, also wirklich herausragend viel gelacht habe und ich habe ja vorhin in der Severance-Besprechung schon mal angedeutet, ich mag so popkulturelle Referenzen, damit wird man in dieser Serie auch sehr gut abgeholt. Es ist Überraschung, eine Apple TV Plus Serie und zwar The Studio von und mit Seth Rogen. Es ist im Prinzip eine Satire-Serie, so ein bisschen so eine Farce auf, wie sich Hollywood entwickelt hat. Und genau, also er, also Seth Rogen spielt Matt Remick, der gleich am Anfang der ersten Folge der neue Chef des Filmstudios Continental wird und der ankündigt, jetzt wieder total viele so künstlerisch wertvolle Filme dort zu machen und zu produzieren und das zu unterstützen. Aber ein Chef hat, also einen Geldgeber, der gerne vor allem so Franchise-Sachen will, eine Marketingabteilung, die gerne will, dass Filme so sind, dass sie möglichst TikTokable sind und für Social Media gut funktionieren. Und ja, der halt so ein bisschen da gegen Mauern läuft und damit leben muss. Das klingt jetzt fast ein bisschen dramatisch. Es ist aber eindeutig eine Comedy-Serie bis zum Umfallen. Es ist wirklich extrem lustig. Ich finde auch sehr lustig, die englische Wikipedia sortiert es ein als Cringe-Comedy-Satire. Und ich finde, das trifft es auch ganz gut. Es ist auch ganz schön cringe, wie sich Matt manchmal verhält, besonders in Folge 2, wo er, in Folge 3, welche ist die mit dem One-Shot?
Folge 2.
Wo er bei einem Film dreht, unbedingt dabei sein will, wo so ein One-Shot gemacht wird. Und er will halt immer, dass alle, die Regisseurin, die Schauspielerin, dass alle in ihm eigentlich einen guten Freund sehen. Und dabei rennt er aber von einer Sache, die alles chaotischer macht, in die nächste. Und das ist extrem cringe, was dort alles passiert.
Das ist schon Stromberg-Cringe-Comedy.
Ja, es ist nicht Stromberg, weil es ist nicht fies. Es ist schon das echte Office. Und hier ist Steve Carells Charakter, dessen Namen ich gerade vergessen habe in der Serie. Ich schaue es gerade kurz nach, Sekunde. Michael Scott,
In The Office.
Er will nämlich, auf der einen Seite will er Chef sein, auf der anderen Seite will er mit allen befreundet sein. Ja. Und das geht halt nie gut.
Ja.
Und das macht er hier quasi als Studio-Boss. Und ich denke auch immer, das ist so ein bisschen, wenn ein Letterboxd-Bro auf einmal der Chef von einem Filmstudio wird.
Ja.
Was passiert dann? Und das ist genau die Serie.
Genau, von einem Filmstudio, was Blockbuster produziert.
Ja, aber auch auf Film macht.
Ja, auf Film dreht. He didn't destroy Film.
Bist du noch auf die Cameos kommen?
Richtig, die Serie strotzt nur so von Cameos. Da sind plötzlich Leute, Comedy-Actor, von denen man das bisher nicht erwartet hat. Auch Leute, von denen man es erwartet hat, ne? Es spielt mit Catherine O'Hara, Catherine Hahn. Das sind natürlich beides Frauen, die wir schon in sehr lustigen Rollen woanders erlebt haben. Und genau, das sind ja nicht die Cameos. Aber wirklich, als Gäste, also wir haben irgendwie Martin Scorsese, wir haben Charlize Theron, wir haben Greta Lee, also die Hauptdarstellerin von Past Lives. Wir haben Zac Efron jetzt in der letzten Folge und Olivia Wilde, die auch, also beide großartig, also es ist so viele Leute, die halt alle sich selbst spielen, also ihre Hollywood-Persona sozusagen. Also Olivia Wilde ist die Regisseurin eines Films. Martin Scorsese ist ein Regisseur, der vorspricht, um einen Film zu pitchen. Ich will nicht Pastewka zu viel sagen.
Auf Hollywood-Niveau.
Wirklich, so gut.
Schon ein bisschen Pastewka.
Es ist so gut, wirklich. Ich bin so zufrieden und begeistert bisher. Und
es hat auch immer ein hohes Tempo.
Ja.
Die Serien, die hat.
Die Folgen sind nicht lang.
Nee, 30 Minuten kürzer, mal so. Und es ist halt immer, also es ist ein wahnsinniger Druck hinter dieser Serie, wo sie einfach das Gefühl haben, wir müssen hier diese Handlung vorantreiben, wir haben so viele Witze, wir müssen diese ganzen Witze unterbringen. Es gibt eine hervorragende Folge mit Ron Howard. Also jede Folge eskaliert auch immer so ein bisschen. Es ist immer auch so ein bisschen, jede Folge fängt normal an und endet in einer kompletten Eskalation, aber immer halt ein bisschen anders.
Und
aber
immer ist Matt ein bisschen schuld dran.
Immer ist Matt nicht nur ein bisschen schuld dran und steht sich auch ein bisschen selber im Weg.
Oh, ja. Es macht Spaß. Schaut mal rein. Ich glaube halt für Leute, die sich irgendwie für Film und Hollywood interessieren, ist es insbesondere was. Aber ich glaube auch, wenn das jetzt nicht euer Special Interest ist, kann man bei der Serie über einiges
lachen. Also wenn ihr wisst, wer Martin Scorsese ist, dann werdet ihr Spaß an dieser Serie haben.
Kurzer Blick hinter unserer Chatkulisse vielleicht, weil ich hatte die erste Folge angefangen und habe gleich so in den Chat reingeschrieben, oh Mann, ey, muss denn jetzt in jedes Ding irgendwie diese One-Shot-Optik reingebaut werden? Und dann kommt die zweite Folge, die genau dieses One-Shot-Thema auf die Schippe nimmt. Ja. Das ist so genial.
Ja. Ja, muss ich ehrlich sagen, One-Shot ist eigentlich eher was beim Filme machen interessant ist, aber beim Filme schauen oft einfach sehr dröge wirkt.
Ja. Ja. Ach ja, also ich hatte großen Spaß und würde mich freuen, wenn euch das auch Spaß macht.
Okay, dann komme ich jetzt noch mit was, wo ich jetzt zuletzt
ein Spaß sehr guter hatte Pick.
An den Wochenenden. Mit dem ein sehr gutes Quiz mit hoher Gewinnsumme.
Oder ein gutes Quiz mit sehr hoher Gewinnsumme.
Joko und Klaas, die neue Show auf Pro7, die sie immer an einem anderen Standort abhalten.
Ja.
Ich glaube, sie könnten sich sogar einen Weltrekord holen dafür, eine Show mit dem höchsten Höhenunterschied gehabt zu haben, weil sie waren schon auf Meeresniveau da in Bad Cosero,
ja.
Und sie waren aber auch schon auf einem Tausender Berg irgendwie.
Saalbach.
Ja, genau. Und sie haben, ich finde das ein interessantes Konzept mit diesen, man holt immer drei aufs Panel und hat eine Frage mit einer Zeitbegrenzung und wenn niemand während der Zeit buzzert und antwortet, sind alle drei raus. Oder wenn einer buzzert und falsch antwortet, ist halt nur der raus.
Und es darf kein Glücksspiel gemacht werden, wer buzzern muss.
Ja. Und dann wird halt immer wieder neu aufgefüllt von den Leuten, die noch da sind.
Das, du hast ja das wichtigste Element noch gar nicht erzählt.
Was ist denn das wichtigste Element? Naja,
dass erst während die Live-Sendung läuft, bekannt gegeben wird, wo die Sendung stattfindet. Dass man theoretisch sich dann noch ins Auto setzen kann, wenn man in der Nähe wohnt, hinfahren kann und Teilnehmer werden kann.
Ah. Ja. Das ist natürlich das Konzept, aber das Konzept ist natürlich auch, dass da schon Hinweise gestreut werden und Leute das sehen und in Subreddits reinschreiben und spekuliert wird und schon davor eigentlich ja, klar
auch
sein müsste, wo es hingeht.
Ja, aber es ist halt trotzdem.
Außer beim letzten Mal. Also das die Sache von diesem Wochenende war lange offen irgendwie, wo es
weil ist. Nicht so viele außen aufgebaut wurde wahrscheinlich.
Ja. Und weil auch die Location nicht so viel Platz hergegeben hat.
Ja, auch das. Ja.
Und damit habe ich eben sehr viel Spaß. Und wir hatten ja schon öfter mal so den Gedanken irgendwie, ja, nächstes Wetten, das, wer macht Wetten, das weiter, was sind die nächsten großen Show-Gesichter? Und da habe ich halt mittlerweile so ein bisschen Umdenken, dass ich sozusagen auch die Show-Gesichter natürlich aus ihrer Zeit kommen müssen.
Ja.
Man kann heute keinen nächsten Thomas Gottschalk oder Stefan Raab haben, weil das nicht mehr die Zeit ist, sondern es entwickeln sich neue Showkonzepte, die in der Zeit funktionieren. Und das ist eben jetzt Joko und Klaas. Und irgendwann in 10, 20 Jahren werden wir wieder die Frage haben, okay, wer ist der nächste Joko und Klaas, wo geht's weiter?
Mhm. Ja, also man kann jetzt auch schwer sagen, dass Joko und Klaas Newcomer sind, aber ich finde, sie haben sich hier wirklich sehr viel getraut und wahrscheinlich auch sehr viel Geld dafür bekommen. Also ein Budget meine ich. Weil das ist keine einfache Sendung zu machen. Das kann auch ganz, und das ist ja, also hier, ich erinnere mich am Berg, gab es kritische Momente, wenn die Leute alle betrunken sind und die Antworten reinrufen. Und ich glaube aber, das ist genau das, was, wenn man es mal so pathetisch hört, das deutsche Fernsehen braucht. Es braucht nicht, dass wir Stefan Raab zurückholen. Und ich glaube, RTL beißt sich gerade richtig in den Hosenboden, dass sie so viel Geld für Stefan Raab und nicht für eine ähnliche lustige Idee ausgegeben haben. Weil da hat ProSieben, glaube ich, jetzt schon sehr viel mit gewonnen.
Ja, ProSieben hat ja schon einige Wins gehabt. Also ja. Ich meine zum Beispiel der Masked Singer war ursprünglich auch für RTL geplant, bis dann Pro7 sie ausgestorben.
Aber da muss man, also auch, ja, sehr großer Common W für Pro7. Aber das ist ja, soweit ich weiß, ist ja ein sehr gutes Quiz mit hoher Gewinnsumme, eine originäre Idee.
Ja.
Ja. Die ja auch bloß entstanden ist aus einem das ist ja, das geht ja über mehrere Schleifen sozusagen. Ja. Es kommt daraus, dass Joko und Klaas gegen ProSieben das mit den 15 Minuten hatte, sie dann ein Special gemacht haben, wo sie den ganzen Tag auf dem Sender gewonnen haben und da sozusagen als Abendsendung dieses neue Quiz-Konzept gebracht haben. Und das ist so gut angekommen, dass sie es ja jetzt als große Sendung gemacht haben. Und ich finde auch dadurch, dass es immer an einer anderen Location war, war die Stimmung immer anders.
Ja, total.
Also die Stimmung da auf dieser Ostseebrücke so abgeschieden in Folge 2 war total anders als die mit den angetrunkenen Leuten in Folge 3. War noch mal anders als die, die in der Kneipe, wo eigentlich die Leute weniger angetrunken waren, aber was halt eher so ein bisschen eine heimelige Stimmung war.
Ja. Ich finde, ich will noch mal kurz eine Tangente machen, das geht jetzt vielleicht zu weit, aber wenn man sich überlegt, die Strategie von RTL war ja, wir holen uns bekannte Gesichter, wir holen uns Jan Hofer, wir holen uns Pina Atalay, wir holen uns Stefan Raab, wo sie sich wahrscheinlich gedacht haben, Stefan Raab, jetzt haben wir ProSieben aber richtig gezeigt, wo der Hammer hängt. Und das ist ja alles so, Jan Hofer, der hat jetzt ja nicht großartig was gerissen, Stefan Raab ist so quasi, wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit versendet. Und jetzt macht aber ProSieben also gibt einfach ihren wahrscheinlich bekanntesten, aber wahrscheinlich auch kreativsten Köpfen, wenn man jetzt mal die ganze Struktur dahinter mit Florida TV mitnimmt, die einfach so gezielt so, okay, hier geben wir euch mal ein bisschen Freiraum, macht was ihr wollt, also immer so Wildcard, so, das macht ihr, das macht ihr, das macht ihr. Und das ist halt immer auch in diesem Experimentierraum, so sagt, okay, das ist jetzt hier der Gewinn, der eingelöst wird, die dürfen jetzt machen, was sie wollen. Und manchmal ist es halt so, ja, okay, wo sie zum Beispiel mal diese Kameras geschluckt haben.
Genau, das wollte
und
ich
man
auch
15 sagen. Minuten lang das Innenleben von den beiden gesehen hat. Und mal ist es halt sowas. Und ich glaube, wenn die das jetzt so weit, weiß ich nicht, hier, wer steht mir die Show? Das ist ja, glaube ich, auch eine originäre Idee, oder? Das sind einfach Showkonzepte, die nicht entstehen können, wenn man einen Stefan Raab oder einen Thomas Gottschalk dorthin setzt, weil die halt wollen, das sind alte Männer, das ist klar. Die wollen immer wieder das Gleiche machen, womit sie auch mal erfolgreich waren. Die gehen kein Risiko mehr ein. Das letzte Mal, als Thomas Gottschalk ein Risiko eingegangen ist, als er seine Talksendung hatte und die ist grandios gescheitert.
Wer steht mir die Show hat ja auch mit Thomas Gottschalk gut funktioniert, aber
ja, genau, aber halt er hat sich
mit Thomas Gottschalk und nicht wegen Thomas Gottschalk.
Und ich glaube, das ist das, was es viel häufiger geben muss, dass man einfach sagt, hey, wir geben euch mal ein bisschen was, probiert mal was aus, wenn es nicht geil ist, mach mal was anderes, aber wir entlassen euch nicht sofort.
Ja.
Deutsches Fernsehen.
Es ist ja auch ein lustiger Treppenwitz irgendwie, dass das angefangen hat von wegen, Raab setzt seine Sendung auf den Mittwoch, um gegen Puffpuff anzutreten und dann sagt aber ProSieben zuerst, nee, das spielen wir nicht mit, wir verlegen jetzt den Puffpuff, um dann aber den wirklichen Hammer drauf zu drücken und zu sagen, ach so, übrigens, wir positionieren jetzt Joko und Klaas gegen ProSieben gegen den Raab. Was ja schon mal echt eine Ansage ist.
Plötzlich Mittwochs.
Ja.
Das ist ja mittlerweile auch schon fast ein schöner Krimi. Da können wir fast einen Podcast drüber machen. Die Fernsehwars.
Ja.
Lineares Fernsehen ist nicht tot. Da wird ein ganz großer Krieg geführt über die Vorherrschaft.
Na, Christopher, ist das wieder ein Podcast, den du starten könntest?
Nein.
Schade.
Ich will ihn ja hören.
Ach so, ja, stimmt.
Wenn ich einen Podcast mache, dann kann ich ihn nicht anhören. Erstens, weil ich ihn machen muss. Und zweitens, weil er dann nach zwei Folgen wieder eingestellt wird.
Und apropos Podcast, was ihr ja auch hören könntet, das war doch eine tolle Überleitung.
Oh, Erik.
Genau.
Eine goldene Seebrücke ins nächste Thema hast du uns gebaut. Genau.
Wir schicken natürlich noch Podcast-Grüße raus. Diesmal an Tami, die ihr hier auch schon das ein oder andere Mal im Jahresrückblick gehört habt. Ed Lögli, Tamara Keller, die ja in ihrem richtigen Leben Journalistin ist und einen ganz tollen Podcast gemacht hat. So ein Storytelling-Podcast, nämlich Ugly Pforzheim. Ja, wirklich, ein Podcast über Pforzheim. Der sehr zu empfehlen ist. Wir waren quasi bei der Release-Party und haben gemeinsam mit anderen Menschen die ersten 2 oder haben wir sogar 3 Folgen gehört? 3 Folgen gehört. Und uns gleich richtig intensiv auch dazu ausgetauscht. Es geht im Prinzip um Pforzheim, aber eigentlich ist es auch eine größere Geschichte darüber, was eine Stadt so lebenswert macht, welche Probleme Städte haben, vor allem wenn es nicht gerade Hamburg, München, Berlin, Köln sind, sondern so mittelgroße Städte, von denen es ja relativ viele in Deutschland gibt.
Das Backbone der deutschen Kommune.
Genau, und es ist jetzt Pforzheim geworden, weil es so ein bisschen als die hässlichste Stadt Baden-Württembergs und vielleicht sogar Deutschlands gilt und weil es sehr viele lustige, also
weil der Name auch sehr lustig ist.
Genau, weil der Name sehr lustig ist, weil es sehr viele Comedians gibt, die sich schon auf Pforzheim bezogen haben in irgendwelchen Comedy-Programmen und so. Und Tammy begleitet eben verschiedene junge Menschen in der Stadt, vom DHL-Fahrer über eine Rapperin, über junge Leute, die im Jugendgemeinderat engagiert sind, über SozialarbeiterInnen, die im Viertel viel unterwegs sind, wo es einen großen Migrantenanteil gibt. Es gibt eine herausragende Folge über die AfD und die auch eine sehr hohe WählerInnenbasis hat in Pforzheim und ja, wie die Stadt so damit umgeht. Und wie es dazu kommt und so. Und ja, das macht großen Spaß. Sind 8 Episoden geworden, die man gut, also wir haben die auf so einer Autofahrt nach Baden-Württemberg weggehört und haben uns auch gefragt, wie weit sind wir jetzt bei jeder Episode weg gewesen von Pforzheim. Und ja, ist einfach sehr, sehr empfehlenswerter Podcast. Hört da mal rein, wenn ihr mal wieder Bock auf so eine kleine produzierte Serie habt. Findet ihr in der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt.
Und nochmal Grüße an, wie heißen die? Sneakpot mit Essen, Darmstadt und Pforzheim.
Richtig, wo noch Dortmund gefehlt hat. Habe ich jetzt
Stimmt,
gelernt.
Stimmt, Dortmund hat gefehlt. Okay, dann sagen wir mal, wir können ja schon mal einen kleinen Ausblick geben, oder? Was es denn das nächste Mal gibt, dass ihr euch schon so ein bisschen vorbereiten könnt und vielleicht auch ein bisschen vorschauen könnt und mit unserem Lesezirkel dann sozusagen mithören und mitsprechen und mitdenken könnt. Genau, was haben wir denn da uns vorgenommen, Becky?
Genau, die Kultfest werden zum Buchclub und wir wollen gemeinsam mit euch den Film, na, weil da man, da guckt man doch, hört, liest man doch immer was gemeinsam und
aber
spricht dann drüber.
Wir sprechen doch kein Buch.
Nee, es ist schon, also wir werden zum Filmclub. Und wir wollen mit euch schauen den Film Nickel Boys. Also wir bleiben im Oscars-Thema. Das ist ein Film, der nominiert war dieses Jahr als unter anderem bester Film. Und wenn ihr euch fragt, von dem habe ich ja noch nie gehört.
Seid ihr nicht die Einzigen.
Seid ihr nicht die Einzigen, denn der hatte in Deutschland keinen Kinorelease. Aber ihr könnt ihn bei Amazon Prime schauen. Wir empfehlen das sehr stark und wollen dann mit euch darüber sprechen. Ist ein Regiedebüt, was sich sehr lohnt. Über das lest lieber nicht zu viel vorher. Guckt rein, der hat ein sehr besonderes Feature, was es sich besonders lohnt, einfach zu entdecken im Laufe des Films.
Also ich bin in den Film komplett unbeschrieben reingegangen und es war wirklich sehr gut.
Nickel Boys von Romel Ross auf Amazon Prime.
Und wir nickeln uns jetzt in die Outtakes.
Wir sagen jetzt Tschüss. Ihr könnt jetzt die Outtakes hören, die unsere Outies aufnehmen.
Und die Outtakes.
Die Innis hauen gegen ihr Mikro. Die Innis sagen Tschö mit Ö.
Tschüss.
Ich will noch was ganz Richtiges sagen. Nein.
War die neue Folge vom Podcast Die KulturpessimistInnen. Unter kultpess.de findet ihr alle Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme und zur Unterstützung von Becky, Christopher und Erik. Ihr erreicht sie bei Twitter, Facebook oder per Mail. Der Podcast steht unter einer Creative Commons Share Alike Lizenz. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Sehr schön. Wer die Anspielung verstanden hat, kriegt 3 Gummipunkte.
3 Gummipunkte? Erik, hast du einen Drink der Folge?
Nee, ich habe jetzt keinen Drink.
Ich trinke heute einen Gösser Naturradler aus der Dose.
Aus der Hose.
Weil es beim Lidl nur Dosen und keine Flaschen gibt. Genau, das hatte ich eigentlich für ein Treffen am Donnerstag eingekauft, wo es dann nicht gebraucht wurde. Und dann dachte ich, mache ich mir das heute zur Feier des Tages auf. Das erste Radler dieses Sommers.
Aber aus der Dose oder ins Glas umgeschüttet?
Nö, nö, wenn schon, denn schon. Das bleibt in der Dose.
Ja, also das ist ja ein Frevel gegen die Menschlichkeit.
Was denn? Das Bier aus der Dose trinken oder es in ein Glas
umschütten? In ein Glas umschütten.
Ja, wieso? Wir hätten ja Biergläser.
Wenn Gott gewollt hätte, dass man es aus dem Glas
umschütten kann, dann hast du ja wenigstens den Dosengeschmack nicht mehr.
Der ist doch das Beste.
Sagt du als Energy-Drink-Konnoisseur, da hätte ich drauf kommen können, dass das von dir kommt.
Ich bin jetzt wieder eingestiegen. Es gibt auf Insta neuen Content.
Er ist wieder da. Du trinkst auch gerade einen. Haben wir den schon mal vorgestellt?
Ja, tausendmal. Ich habe den sogar schon gepickt.
Ah, sehr gut.
Ja. Wo ich jetzt gerade den Aufnahmeknopf sehe, kann ich ja noch kurz von meiner Kinoerfahrung mit 2001 sprechen, erzählen.
Die Überleitung, Erik Gold.
Aber gut.
Ich muss sagen, ich mag den Film immer noch nicht so gerne, aber im Kino wirkt er natürlich schon mal krass anders, vor allen Dingen mit dieser... Schon allein, wenn der so anfängt mit diesem, also sprach Zarathustra auf der großen Kinoanlage, wo jedes Trommelbummern auch wirklich so bis in den Bauch reingeht mit den tiefen Bässen und so, das ist schon noch mal eine andere Erfahrung.
Hast du, wurde dir auch Excel gemainsplained vom Publikum? Das war doch bei uns
warum?
So. Erinnerst du dich?
Ja, aber das lag nicht an dem Film, sondern
am Publikum.
Ach, ich habe, während wir in dem Screening, das war natürlich auch so ein Screening, wo lauter Nerds saßen damals, habe ich über irgendeinen Fehler, den wir immer in Excel-Tabellen hatten, gesprochen, nämlich, dass bei Postleitzahlen, die mit einer Null beginnen, immer die Null weggeschnitten wird. Und natürlich drehte sich sofort jemand um mir zu sagen, was ich alles falsch mache in Excel, damit dieses Problem auftaucht.
Und du hast insistiert, dass ihr das alles schon ausprobiert habt.
Ach ja.
Hat er gesagt, dass du ein Apostroph davor machen musst?
Nee, er meinte, man muss halt die Zelle umformatieren, aber das hatten wir natürlich schon versucht.
Die Zelle umformatieren. Machen wir jetzt eigentlich Whisky-Verkostung jetzt oder in der Sendung? Nee, ja, vorher immer, ne?
Ja, jetzt ist Christopher hat nämlich ein Whisky als Getränk der Woche.
Ja.
Macht der jetzt Whisky-Energy?
So verrückt sind wir doch nicht. Außerdem habe ich dafür noch nicht den richtigen Whisky. Vor allem bei dem hier, für den habe ich, glaube ich, habe noch nie so viel Geld für einen Whisky ausgegeben. Aber ich erkläre auch gleich, warum. Ich war ja mit meinem guten Trauzeugen und auch Freund Jan, waren wir wieder in Frankfurt. Ihr wart auch dabei.
Von dem Laden erzählst du ja gleich noch als Pick.
Genau, ich muss ja jetzt hierher leiten.
Okay, ja, leite schon mal her.
Und da haben wir wieder Whisky gekauft und der Verkäufer dort hat uns einen Whisky zum Testen gegeben, der nicht aus Gerste ist, wie die meisten Scotch Whiskys, sondern aus Roggen. Rye also. Und das ist aus einer neuen Brennerei. Rye Law heißen die. Klingt wie ein Planet bei Star Wars, glaube ich. Also komplett neue Brennerei, erste Abfüllung. Und der ist absurd gut. Also wenn man mal dran riecht.
Ich habe ganz krasse Rumrosine.
Ja, also sehr fruchtig, extrem fruchtig. Aber gar nicht brennig, ne? Also der ist nicht so strittig.
Kein Alkohol.
Sehr, sehr sanft.
Aber auch kein Rauch. Ich probiere mal.
Sehr fruchtig.
Schmeckt aber gar nicht so fruchtig. Obwohl, da kommt noch mal was. Süß.
Spürst du's? Wie er sich so entfaltet im Mund und so langsam nach hinten durch sich arbeitet.
Oh. Spüren Sie es, Mr. Krabs?
Farbe ist helles Bernstein. Sehe ich sofort. Und dann habe ich getrunken und habe ich gesagt, weil er meinte, ja, die Flasche kostet 135 Euro. Weil das ist blöd, ne? Ich so, ja, schon scheiße. Aber habe ich schon gesagt, ich glaube, ich kann nicht ohne die jetzt nach Hause gehen.
Also dafür, dass das ja quasi ein Regiedebüt ist, was wir hier zu uns nehmen, wenn das Erstlingswerk einer Brennerei ist.
Ja, die Erstabfüllungen sind immer teurer, hat er gesagt.
Ja, aber sogar, das war doch auch noch eine neue Brennerei.
Ja,
das
genau.
Das heißt, es ist die überhaupt deren erste Abfüllung.
Ja, das ist, wenn ich Erstabfüllung sage, meine ich von die erste Abfüllung einer Brennerei.
Ach so, ich dachte, es ist von einer Sorte. Hä? Keine Ahnung. Habe ich immer gedacht.
Du meinst quasi die erste
Abfindung aus dem... Badge sozusagen.
Ach so, nein, nein, das ist quasi der erste Auswurf einer Brennerei und die haben natürlich dann höhere Startup-Kosten, deswegen müssen sie die Flaschen teurer verkaufen.
Ich wollte aber nicht sagen, für das Regiedebüt ist es sehr teuer, sondern für das Regiedebüt ist es wirklich sehr lecker.
Ja, also er meinte, diese Roggenwhiskys, die sind nochmal viel kräftiger und würziger als die Gerstenwhiskys. Und das auch ganz ohne Rauch. Und sehr angenehm. Der liegt schön im Mund. Wie so ein Bugatti in der Kurve.
Sehr gut.
So,
so dass er sogar gleich nochmal als Pick kommt, beziehungsweise ihr werdet ihn schon als Pick gehört haben.
Ihr werdet, genau, stimmt. Deswegen kann ich ja schon über den Laden erzählen. Aber ich werde gleich nochmal was, oder? Also Ihr werdet gehört haben. Also wenn ihr jetzt das hier hört, dann wisst ihr schon, was ich eigentlich jetzt sagen wollte. Was schön ist, weil ich es noch nicht weiß. Könnt ihr es mir ja gleich
machen.
Ja. Ist ein bisschen, als wärst du in der Dr. Who-Folge von gestern.
Wir sind ja schließlich die Outies in den Outtakes, weil wir wissen ja noch nicht, was
stimmt.
Die Innies in der Sendung so erzählen.
Das ist sehr gut. Wir sind gesevert.
Oh ja, oh ja.
Aber am Anfang, ich bin bereit. Bin vorgewärmt.
Jo, können wir machen.
Erik macht ja heute die Moderation, richtig?
Und ich die Einführung.
Und ich die Feedbacki.
Wie immer. Also alles normal.
Außer, dass Erik moderiert.
Und ich die Einführung mache. Also eigentlich ist nur die Feedbacki normal.
Ja.
Okidoki. Dann geht's los.
In die Hose.
Aber wir haben kein Intro heute, Erik.
Ja, ich habe nur das Geburtsjubiläums-Intro auf Platte, ja. Deswegen muss es dir denken.